Da sind wir wieder. Guten Tag, die beleuchteten Brüder begrüßen euch an euren Empfangsgeräten zu Hause. Mein Name ist Tim, vor mir sitzt Benny ohne T-Shirt.
Ich habe mich jetzt gar nicht mehr angepasst. Das habe ich vergessen. Ich habe mich, das ist aber hart am Ausschlag. Ich habe mich heute entkleidet, weil wir die Hitzewelle haben. Du hast mich belehrt, wir haben fast die längste Hitzeperiode in Hamburg. Hitze heißt mehr als 30 Grad, ja. Werden erreicht. Das haben wir jetzt seit 8 Tagen hier. Und ich bin nach Hause gekommen und habe mich abgeduscht und mich dann noch nicht wieder komplett angezogen.
Ich finde, das ist nicht angemessen dem Anlass gegenüber, dass wir jetzt uns hier zusammengefunden haben, um diesen Podcast aufzunehmen.
Du warst eben auch noch oberkörperfrei, ja. Aber du hast das verändert, das habe ich auch nicht bemerkt.
Für den Podcast, alles für den Podcast.
Aber es ist ja ein reines Ohrenerlebnis.
Das stimmt, es geht um ein Wohlfühlgefühl. Und du kennst doch bestimmt den Song Eternal Flame von den Bengals.
Ja.
Close your eyes,
ja,
give me your hand.
Darling.
Sie haben in Interviews hinterher mehrfach behauptet, sie hätten nichts angehabt, während sie diesen Song aufgenommen haben.
Das kann gut sein.
Und vielleicht...
Das hat auch niemanden gestört.
Nee, vielleicht klingen die Stimmen dadurch etwas sinnlicher. Vielleicht ist das eine gute Sache, überlege ich gerade. Willst du auch noch deine Hose ausziehen, damit wir das mal testen können?
Ich bin sozusagen ungewöhnlich stark betroffen von der Hitze. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher jemals unter Hitze gelitten hätte. Ich bin ein sehr temperaturunempfindlicher Mensch.
Mhm. Und, in beide Richtungen?
In beide Richtungen tatsächlich. Vor allen Dingen bin ich sehr kälteunempfindlich, aber auch mit Hitze hatte ich nie Probleme. Und ich ächze doch ganz schön darunter.
Bist du auch kälteunempfindlich, wenn es um kaltes Wasser geht?
Nee.
Ha, ich nämlich auch nicht. Ich kann das überhaupt nicht gut.
Nee. Ich habe mich einmal in meinem Leben gezwungen, dieses Wechselduschen zu machen.
Mhm. Zu Hause, also in deinem Daily Business sozusagen.
Ja, und das habe ich auch ein paar Wochen durchgehalten und es hat sich hinterher immer gut angefühlt.
Mhm.
Aber es ist so ähnlich wie mit Sport, es fühlt sich nur hinterher gut an. Und vorher denkst du, um Gottes Willen, niemals werde ich bereit sein, mich da dieser Kälte auszusetzen. Am schlimmsten ist es natürlich, wenn man ins kalte Wasser reingeht.
Aber wie ist es denn währenddessen, wenn du sagst, vorher denkst du dir, scheiße, ich will das nicht machen, währenddessen ging das denn dann
ja,
auch?
Ja, nee, das ist okay. Gerade mit diesem Wechselduschen, wenn du weißt, und gleich kommt wieder das Warme und danach ist auch das Kalte auch irgendwie nicht so schlimm, das ist irgendwie, eigentlich fand ich das richtig gut.
Mhm.
Es ist auch super gesund, alle sollten das machen. Ich habe das gerne getan, aber ich habe es wieder aufgegeben. Und hab seitdem, jetzt gerade zur Zeit dusche ich kalt und das ist interessant. Das ist nicht so interessant, wie ich es jetzt angekündigt habe. Ich habe bemerkt, dass ich, also wenn du so im Winter, wenn die einfach schweinekalt ist und du stellst dich unter diese warme Dusche, dieses Wohlgefühl, was du erlebst, ist sehr vergleichbar mit dem Gefühl, was ich derzeit habe, wenn ich mich unter die kalte Dusche stelle.
Aber was bedeutet kalte Dusche? Wirklich auf Anschlag?
Nicht auf Anschlag, aber halt kühles Wasser.
Mhm.
Und am Anfang muss ich es immer ein kleines bisschen warm haben.
Um sich dann langsam ranzutasten.
Und dann, wenn ich sozusagen einmal den Duschstrahl, das ist so wohlig schön zur Zeit. Ich liebe das.
Also du bist aber auch jetzt heißer Sommertag, aber kühles Meer oder kühler Badesee. Dann wirklich auch langsam rein, ne? Schritt für Schritt.
Ja, aber das ist eigentlich der Fehler. Das ist wie mit dem Pflaster. Man soll direkt rein. Und wenn man direkt reingeht, ist es nie schlimm. Es ist immer cool und danach kann ich 2 Stunden lang im Wasser planschen. Und
wenn man erstmal drin ist, ist es dann geil. Wenn
aber dann man macht immer den Fehler. Das Schlimmste ist natürlich, wenn die Hüfte kommt.
Ja, nee. Ich finde, es gibt verschiedene schlimme Stellen.
Bis zu den Knien ist überhaupt
kein Problem. Genau, Knie gar kein Problem. Oberschenkel geht auch. Aber ab dem Moment, wo es Richtung Schritt geht, das ist so die erste große Hürde.
Und eigentlich die erste Hürde ist bei mir immer, wenn es an der Badehose schon anfängt.
Nee, das finde ich noch
okay. Bist du Badehose, ist gar kein Problem und dann saugt sich das voll und dann klebt die Badehose mit diesem kalten Wasser an den Oberschenkeln, das ist schon mal ein Problem. Der Schritt ist dann die größte Hölle, aber danach hört es eigentlich nicht auf, danach bleibt es auf dem Level Bauch, Brust, so.
Also ich finde Bauch nochmal besonders hervorhebenswert, weil eigentlich finde ich Bauch immer am schlimmsten.
Ja, Bauch ist echt scheiße.
Und so ab, wenn man den Bauch überwunden hat, so ab der Hälfte des Oberkörpers, da finde ich, geht es dann wieder. Nicht so gut wie am Anfang, aber auf jeden Fall besser.
Ja.
Und ich bin ja ein großer Sauna-Fan, wie wir schon hier und da mal in diesem Podcast erfahren haben. Aber ich krieg das nicht hin, mit einem kalten Becken, so ein Tauchbecken oder auch dieser Eimer. Diesen Eimer habe ich so 1, 2, 3 Mal so mit ganz viel Überwindung geschafft. Aber, und danach war es irgendwie auch cool.
Aber es gibt doch auch diese Eisräume mit so Eiswürfeln.
Ja, genau, wo man ein bisschen auch mit Schuhen reingeht, damit die Füße nicht festfrieren.
Wie bei Dumm und Dümmer.
Ja, genau. Alle Saunabetreiber warnen vor genau diesem Moment. Aber die Zunge ist ja dadurch nicht geschützt. Nee. Du kannst trotzdem mit der Zunge so an die Wand. Oder?
Ja, oder die Eiswürfel.
Ja. Eiswürfel gibt es ja auch, diese Trockeneismaschinen,
ja.
Womit man sich so ein bisschen abreiben soll. Ja. Das geht auch, weil da habe ich das unter Kontrolle und da mache ich auch immer nur so alibimäßig, wenn überhaupt. Aber ich gehe halt danach meistens lauwarm duschen. Ja. Das ist so mein Sauna-Style.
Okay.
Ja, also das teilen wir auch.
Also ich bin auf jeden Fall überrascht davon, dass ich das nicht mehr so gut ab kann mit der Hitze. Ich weiß nicht, ob ich älter geworden bin, ob es früher tatsächlich weniger heiß war oder was da los ist.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du älter geworden bist.
Danke.
Bitte schön.
Ich merke auch tatsächlich, glaube ich, mein zunehmendes Körpergewicht. Mhm. Das ist auch ein Faktor dabei. Gerade wenn man sich bewegt.
Aber ich habe auch das Gefühl, es war einfach nicht so drückend so lange am Stück sonst. Ich habe seit Tagen eine Formulierung im Kopf aus dem Buch von Heinz Strunk, die ich, wie ich finde, sehr gut passt. Die Hitze bekam etwas Feindseliges.
Ja.
Und ich finde, wenn man das noch, also die letzten Tage, zumindest jetzt von Hamburg ausgesprochen, aber ich glaube, im ganzen Land war es so, oder?
Aber es gab halt überall die krassen Hitzegewitter. Ja. Aber diese Gewitter, wenn die nicht, dann kommt dieses Gewitter mit dem Wind und normalerweise hat man halt hinterher diesen Temperatursturz.
Ja, genau.
Und wenn der ausbleibt und einfach alles feucht und heiß ist, ist es eigentlich noch eher schlimmer.
Noch schlimmer, das stimmt. Und ich finde das so im Kontext Klimawandel zu beobachten, extrem gruselig.
Es ist alles super gruselig.
Das macht mir ein ganz, ganz ungutes Gefühl.
In der Nähe von Hannover und jetzt kein Trinkwasser mehr, es ist alles, die Welt geht
weiter. In Hannover haben sie kein Trinkwasser mehr?
Ja, irgendein Ort in der Nähe von Hannover hat jetzt zeitweise kein Trinkwasser mehr.
Was für ein krasser Abfuck.
Aber ich erinnere von mir die Formulierung, also das war sowas, was ich immer präsent hatte, was so eine Empfindung von mir war. Manchmal hatte man diese Phase in der Hitze kurz vorm Gewitter, aber man wusste nicht genau, wann es kommt. Man hatte noch keine geilen Apps und Regenradar und so. Mhm. Und man hatte das Gefühl, das Gewitter hängt schon in der Luft,
ja.
Aber es dauert, es wird schon grau und dunkel und es ist super schwül.
Da braut sich richtig was zusammen.
Und da hatte immer wann regnet es endlich ab? Da hat man dieses Fiebert auf diese Erleichterung hin.
Ja.
Also das kenne ich schon.
Wie so ein Druckaufbau, der sich dann irgendwann entlädt.
Genau. Aber ich erinnere auch, dass ich sehr gerne immer gesagt habe, dass ich es richtig geil finde, richtig von der Sonne geknechtet zu werden. Wenn die Sonne einen so richtig kaputt macht. Also du hast gerade mit dem Feindseligen meinst. Das fand ich früher gut.
Mhm.
Und ich hatte kein Problem damit. Aber jetzt ist es so, auch im Büro und so, ist es einfach scheiße. Und ich hoffe, dass es also so irgendwie wieder unter 30 Grad zumindest geht.
Ja, um mal wieder den beliebten zeitlichen Kontext zu geben, wir sind so aktuell wie lange nicht mehr.
Wir sind super aktuell, morgen erscheint diese Folge.
Genau, also
Grüßt euch in der Gegenwart.
Knapp etwas über 3 Stunden.
Ja, das kriegen wir natürlich
schaffen organisatorisch wir nicht. Nein, nein, nein,
aber
schaffen
morgen,
wir nicht.
Irgendwann, morgen Abend, irgendwann werdet ihr in den Genuss von alles über eine Sache, die wir noch nicht wissen. Ich vermute nicht alles über Hitze, sondern es wird uns noch ein großer Knaller gelingen in dieser Folge.
Das ist schön, dass du das so aufbringst, dieses Thema. Ich habe mir auf dem Weg hierher mal Gedanken über unseren Podcast gemacht und ich möchte Folgendes vorschlagen. Da wir nun irgendwie diesem Running Gag unterworfen sind, jede Folge alles über irgendwas zu nennen, worüber wir gesprochen
Willst
haben.
Willst du den Namen zum Konzept machen?
Ja, ein bisschen. Beziehungsweise aus einem Konzept einen Namen machen. Weil ich kann es ja mal transparent machen, wenn es nicht solche Folgen sind, wo wir währenddessen schon sagen, ja geil, alles über Lutz, bester Folgentitel, wird nicht mehr besser, das wird es auf jeden Fall. Dann ist es zwar immer noch schwachsinnig natürlich.
Es ist halt nie alles über.
Alles über irgendwas, das kriegen wir nicht hin.
Wir können aber einiges über. Einiges über Lutz.
Das
Manches
wir,
über
Das können wir uns nochmal für
Jesus.
Besondere Folgentitel auch bewahren.
Viel zu wenig über Andreas Kalbitz.
Genau, exakt.
Ja.
Also, ich möchte Folgendes vorschlagen, aber müssen wir jetzt auch nicht machen, dass wir, dass jeder sich immer abwechselnd, so Ping-Pong-mäßig, ein etwas größeres Thema überlegt, über das er gerne reden möchte.
Ja.
Das muss jetzt nichts sein, womit man sich besonders gut auskennt, vielleicht auch nur, worüber man gerne mal reden möchte, was einen beschäftigt hat die Woche, also ein bisschen wie unsere kleine Notiz, mit der wir immer versuchen, unsere Gespräche zu führen.
Die große Notiz.
Das ist dann eine große Notiz pro Folge, trotz dessen gibt es immer noch die kleinen. Also nicht, dass das dann monothematisch innerhalb einer Folge ist, aber dass wir, dann habe ich auch weniger, das wollte ich gerade sagen, mit transparent machen. Wenn wir keinen Folgentitel währenddessen haben, dann skippe ich halt immer in eine Folge rein, bevor sie veröffentlicht wird und denke, ach ja, darüber haben wir auch gesprochen, dann nennen wir jetzt alles über zum Beispiel Jumbo Schreiner. Wir sagen richtig wenig über Jumbo Schreiner in unserer vergangenen Folge. Aber ich fand den Titel einfach gut. Und dann dachte ich mir, wenn wir das jetzt so zum Konzept machen, dass wir immer abwechselnd ein Thema mitbringen, dann ist es immer das auch der Titel der Folge.
Okay.
Das wäre jetzt, das können wir mal ausprobieren.
Ja, hast du denn einen
Vorschlag ich hab, für diese
Folge? Vorher möchte ich noch gerne sagen, wir sind, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, wir sind heute zum zweiten Mal live unter dem Himmel. Oder zum dritten Mal?
Zweimal.
Zum zweiten Mal live unter dem Himmel. Wir haben tatsächlich hier auch noch zwei Hühner rumrennen. Die hört man jetzt nicht mehr. Eben haben sie noch fröhlich rumgegackert.
Aber auf dem Instagram-Bild zu dieser Folge könnt ihr euch zumindest mal eins der Hühner angucken.
Das ist Francesca.
Das ist Francesca, die so aufgestiegen ist aus ihrer Knechtschaft.
Ja.
Und,
das war damals der Bogen, den wir zu Christian Bale geschlagen haben, ne?
Mit der Knechtschaft?
Nee, mit dem Aufstieg.
Ja, 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 genau. So sind wir auf krass. Batman gekommen. Okay. Über Francesca. Wunderbar, sehr gut.
Nach wie vor, super. Ich kann nur sagen, Francesca geht es prächtig. Es ist richtig geil. Sie hat super viel Persönlichkeit, sie ist voll dabei.
Das geht ihr richtig. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, dass du vor nicht allzu vielen Wochen gesagt hast.
Ja, aber jetzt hat sie ja was geleistet.
Wenn sie als erste stirbt, bist du mir allzu traurig. Und ich schwöre dir, von allen den vier Toten, die dir noch bevorstehen, von deinen Hühnern.
Trifft mich Francesca meistens. Trifft
Francesca auf jeden
Fall. Ja, weil sie jetzt die Story hat.
Ja, genau.
Sie hat die Heldengeschichte. Genau. The Hero's Journey.
Und dann ist sie auch noch die Einzige, die so Körperkontakt sucht und das irgendwie ganz geil findet, auf den Arm genommen zu werden. So kannst du auch nochmal so ein Bodybond aufbauen.
Ich mache so ein Undertale-mäßiges Videospiel über Francesca.
Über Francesca,
das ist The Hero's Journey dann.
Ja, das spiele ich. Okay, wie geht's dir sonst? Genau, Hitzewelle macht uns platt. Arbeit ist bei uns beiden viel, so viel kann man verraten.
Ja, wir arbeiten viel. Wir arbeiten für die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Wir sind gut darin.
Aber umso schöner ist es natürlich, jetzt hier bei lauen Temperaturen einer so schönen Tätigkeit nachzugehen.
Ja.
Und möchtest du vielleicht, bevor ich mal mein größeres Thema vorschlage, nochmal so ein, zwei Kleinigkeiten? Irgendwas Aktuelles?
Ja.
In Weißrussland ist der Diktatorstaat, hat seine Maske gezeigt. Nein, nicht gezeigt, sondern sie abgerissen.
Aber jetzt ist der Onkel. Ich habe ihn auch lange nicht gesehen. Früher war der ein bisschen hagerer. Ja, ein bisschen zugelegt.
Kontext? Vielleicht Leute,
es geht um Alexander, heißt Alexander.
Alexander, ja.
Lukaschenko. Den Diktator von Belarus. Wann haben die Leute eigentlich aufgehört, Weißrussland zu sagen? Ist das irgendwie rassistisch? Ist das irgendwie doof, weil sie keine Unterabteilung von Russland sein wollen?
Ich habe ganz lange, war ich völlig verwirrt und habe gar nicht das in Verbindung gebracht, dass Belarus...
Und sagt man Belarus oder Belarus?
Ich lese immer Belarus, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das kann ich dir nicht
Belarus,
sagen.
Belarus, wegen Russ.
Heißt es dann Belarussen? Heißen die Belarussen dann? Sind das die Russen und die Belarussen?
Und hat Bela irgendwas mit Weiß zu tun? Das Wort Bela, die Silbe, das ist keine Silbe, das Präfix. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich war cool mit Weißrussland. Warum müssen die jetzt auch von Weißrussland zu sagen?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich dachte gerade, du warst so generell auch mit der Staatsführung
cool. Die haben auch irgendwann aufgehört mit Kindergarten. Und jetzt sagen sie, es ist irgendwie so ähnlich. Ist egal. Belarus ist die einzig verbliebene, sagt man immer, Diktatur in
Europa.
Auch wenn Orban und da ordentlich dran arbeitet, dass es anders wird und die Polen auch
ganz gut dabei sind. Ich finde das auch einen sehr weit gefassten Europabegriff an dieser Stelle, ehrlich gesagt, aber...
Ja, Europa ist alles. Wir sind hier in den Kontinenten, geiler.
Ja.
Ist ja nicht die EU. Auf jeden Fall wurde da mal wieder gewählt und er ist, glaube ich, zum fünften Mal oder sowas angetreten und die Opposition hat nie eine Chance und jetzt wurde hochgejazzt, auch von der Presse, eine Oppositionskandidatin, die angetreten ist, weil ihr Mann in politische Gefangenschaft genommen wurde und sie gesagt hat, das geht ja gar nicht. Dann trete ich halt an.
Als politische Newcomerin, die hatte jetzt keine politische Ambition vorher gehabt.
Da kannst du eigentlich auch nur eine politische Newcomerin sein. Weil
die Oldcomer sind im Gefängnis.
Ja, oder, beziehungsweise die Oldcomer sind einfach seit 70 Jahren
da. Oder im Staatsapparat.
Genau, im Staatsapparat. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, dazu kann man, glaube ich, nicht viel sagen. Alle sagen, jetzt muss da aber mal ordentlich Druck gemacht werden. Das geht ja nicht und jetzt wird da ein bisschen Druck gemacht.
Ja, es wurde behauptet irgendwie, obgleich es offensichtlich große Kritik an der aktuellen Regierung gibt, dass es trotzdem 80% Wählerstimmen für die regierende Partei gab. Und die Leute, die damit unzufrieden sind, gehen jetzt halt richtig auf die
Genau,
auf
und vorher hieß es so in Umfragen, dass die irgendwie so bei 30-40% liegen und jetzt hat sie 6 bekommen. Ja. Und das ist halt einfach offensichtlich eine gefakte Wahl. okay.
Und gleichzeitig.
Ich kann da auch nicht innerstaatlich reingucken, weil am Ende ist natürlich, muss man da auch sagen, sind die Medien hier natürlich extrem oppositionsfreundlich. Ich weiß jetzt nichts über die Frau.
Ob die Nein, aber was unzweifelhaft wohl stimmt, ist, dass bei den ganzen Demonstrationen richtig die Luzi abgeht, ja, und die Leute.
Scharf geschossen.
Es wird scharf geschossen. Die Leute, die demonstrieren, werden in Vans gezogen und weggefahren. Und ja. Hast du dieses eine Video gesehen, was im weißrussischen Staatsfernsehen gezeigt wurde, wo so eine Gruppe von, ich glaube, 6 jungen Demonstranten, die waren alle so um die 18, 19, 20, wenn überhaupt. Und die standen wirklich in so einer Wand, total kaputt geprügelt, so in Reih und Glied, und hat so eine saw-mäßig verstellte Stimme gefragt, ob sie denn immer noch der Meinung sind, dass es richtig war, gegen die Regierungspartei aufzubegehren, und alle sagen so nach und nach in die Kamera, nein, nein, wir haben einen Fehler gemacht, nein, das war es nicht. Das ist so absurd. Und das zeigen die im Staatsfernsehen, ja, als Abschreckung. Ja. Das ist unfassbar. Also, ja, das sind richtig krasse
Diktaturen. Also, in jedem Fall ist das ein fieses Stück Scheiße, und das ist jetzt einfach mal wieder ans Tageslicht gekommen. Habe ich jetzt nicht so im Podcast gesagt? Irgendjemand hat mich neulich gesagt, was ist eigentlich mit Lukaschenko los?
Ja, das hast du, glaube ich, mal gesagt.
Guck mal, und zack ist die Presseberichterstattung da. Die haben alle meinen Podcast gehört.
Dein Podcast.
Meine Aussage im Podcast.
Das wusste ich auch noch nicht.
Und politisch aber natürlich viel spannender ist das dynamische Duo Harris-Scholz. Die beiden, die beiden nominierten neuen Superstars, die beide auch von der Presse wahnsinnig hochgeschrieben werden. In den USA hat Joe Biden die erwartete Vizepräsidentin angekündigt, und sie wird begleitet von Applaus und Furore. Und ist, glaube ich, einfach eine sehr gute Wahl tatsächlich.
Ja.
Und sie ist voll auf Attacke. Er ist jetzt der präsidiale, staatstragende, positive Typ, und sie geht auf Trump los.
Kamala Harris heißt
die
Kamala gute Frau.
Harris, indische und jamaikanische Eltern. Und ja, ich glaube, das ist gut.
Mhm. Und politisch das eine extrem kluge Wahl. Aus. Ja, das darf nicht schief gehen.
Und gleichzeitig ist überraschenderweise unser Bundes-Olaf jetzt wird hier total hochgejazzt von den einschlägigen Medien.
Ja,
Wurde kandidiert.
Da möchte ich aber, weil du ja auch vor ein paar Folgen, als wir auch hier draußen saßen,
ja,
übrigens diese Theorie aufgestellt hast, dass wenn Olaf Scholz die als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, die SPD gewinnt.
Ja,
oder gute Chancen hat und 40%.
Ich habe zumindest ein Szenario entworfen,
ja,
in dem es gute Chancen gibt. Und da, ja, zu dem Szenario gehört, dass Markus Söder demontiert wird, woran er auch gerade fleißig arbeitet.
Ja, das stimmt. Aber was ich mich jetzt frage, jetzt, weil du vorhin auch ja schon meintest, wir sind immer in ähnlichen Twitter-Bubbles unterwegs. Ich glaube, meine Twitter-Bubble ist noch ein bisschen linker als deine. Und da ist das auch in breiten...
Nee, meine Twitter-Bubble hatet Olaf Scholz richtig hart.
Ah ja, okay, dann sind wir dort doch in der gleichen. Das heißt, dass es so ein bisschen den Eindruck erweckt innerhalb meiner Bubble, dass auf jeden Fall die eher linksbürgerlichen eingestellten Leuten jetzt nicht mehr die SPD
Nein,
wählen.
Nein, aber das sind alles Leute, die auch vorher die SPD nicht gewählt haben. Die da in meiner Bubble unterwegs sind. Und das sind Leute, die vielleicht die SPD gewählt hätten, wenn jetzt Walter Borjans oder Kevin Kühnert Kanzlerkandidat geworden wäre. Aber dann wäre halt auf der anderen Seite viel, viel mehr noch weggebrochen in Zahlen sozusagen.
Ja.
Also Olaf Scholz ist halt einfach, es gibt ja auch einfach ganz viele gesellschaftliche Schichten, die über Verbände, die über Unternehmen, die über Gewerkschaften organisiert sind und so, wo du einfach als Scholz eine viel höhere Akzeptanz hast. Und Scholz wird gerade im bürgerlichen Lager bei den Leuten, die Merkel gewählt haben, wenn da jetzt irgendwie so ein Laschet ankommt oder so ein halb angeschossener Söder um die Ecke, dann überlegen sie sich vielleicht nicht doch, ob sie Scholz wählen. Und das ist halt die große Chance. Diese ganzen, so, und was da an Twitter kommt, da kommen immer dieselben Stichworte, da kommt Brechmittel 180 Jahre her, da kommt G20 in Hamburg, da kommt Cum-Ex, was sich jeder Grundlage entbehrt, und dann kommt Wirecard, was auch völliger Bullshit ist. Und das sind halt die 4 Argumente. Und jedes einzelne Argument kannst du sofort wegschießen, aber die Leute wirst du sowieso nicht überzeugen.
Was hältst du von dem Argument, was ich auch häufig gelesen habe, wie soll eine Partei nach außen verkaufen, dass ein Kanzler gewählt werden soll, der innerhalb der Partei nicht mehr zum Parteivorsitzenden gewählt wurde?
Weiß ich auch. Ja, das ist schon so, aber er hat ja im Prinzip ähnlich viele Stimmen bekommen wie die jetzigen Parteivorsitzenden. Also du hast halt einfach an der Frage, wer die Partei führen soll, war die Partei halt gespalten.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz zeigt ja jetzt der linke Flügel irgendwie, hurra, wir unterstützen ihn. Und Saskia Essen führt auf Twitter Verteidigungskämpfe gegen die ganzen Enttäuschten und so. Aber am Ende ist es die einzig logische Wahl. Scholz hat irgendwie fast 70% Zustimmung in der Bevölkerung. Und da ist halt im Zweifel die Hälfte der SPD-Basis, die 1% der Bevölkerung ausmacht, nicht so richtig maßgeblich.
Und ist natürlich auch eine ganz gute Ausgangslage zu sagen, ich bin der Vizekanzler unter der Kanzlerin, die, auf die sich so viele Leute einigen konnten.
Und am Ende, wenn das jetzt mit Corona einigermaßen, also es ist halt einfach so ein gestandener Sozialpolitiker, der irgendwie Regierungserfahrung hat. Er ist halt der einzige Kandidat, der Regierungserfahrung hat. Er ist der einzige, dem du vielleicht auch zutraust, auf politischer Bühne mit den USA und Russland und so weiter irgendwie auf Augenhöhe zu agieren. Wenn der Laschet daherkommt, also entschuldige mal, und sogar so ein Söder, also das ist die Chancen stehen zumindest gut, dass das bürgerliche Lager sagt, wir wollen Baerbock oder Habeck nicht, und dass im klassischen SPD-Wählerklientel das auch gewählt wird. Und also es wird auf jeden Fall spannend. Es ist immer noch so, dass die SPD jetzt eine 14%-Partei ist.
Aber jetzt habe ich noch eine letzte Frage und dann können wir auch das ganze Politikfeld wieder verlassen. Aber was hältst du davon, von dem ungeschickten Timing, dass Saskia Esken den einen Tag noch sagt, Kanzler Habeck wäre denkbar und Koalition mit den Linken auch. Und einen Tag später sagt sie, geil, Olaf Scholz ist jetzt unser Kanzlerkandidat.
Also die ist ja auch krass unter Feuer. Also die hat auch wenig, die beide sind stark in der Kritik von innerhalb der SPD und auch in der Öffentlichkeit werden die nicht besonders freundlich behandelt. Ganz im Gegensatz zu Scholz, der jetzt irgendwie eine heftige, gute Presse kriegt die ganze Zeit. Mhm. Und ich schätze, dass sie sich einfach nicht durchsetzen konnten. Ich weiß noch nicht, was wäre denn der Gegenvorschlag gewesen. Die haben ja mal irgendwann Mütze nicht ins Spiel gebracht. Also ich meine, das ist einfach so. Scholz ist der einzige Typ von Format, den du da gerade hinstellen kannst.
Ja,
und die Chancen sind, Merkel tritt nicht an, die Chancen sind nie so gut. Wenn da jetzt ein Steinbrück wäre, wäre das natürlich noch netter. Aber Steinbrück ist halt einfach mal 2 Legislaturen zurück.
Ja, der war zu früh, der war seine Zeit voraus.
Also ich bin gespannt. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Scholz das macht und eine rot-rot-grüne Koalition spielt am Ende und da auch ein bisschen Kompromisse nach links eingehen wird.
Ja, das wäre ganz spannend.
Aber am Ende ist er einfach ein Typ, der ordentlich regieren kann.
Das klingt doch ganz positiv. Nächstes Jahr ist Bundestagswahl, ne?
Yes.
Nächstes Jahr im September.
Ich werde Olaf wählen. So.
Ich nicht.
Nee, Olaf wagen.
Ich nicht, aber das ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Nicht, dass wir jetzt hier uns noch das Zanken kriegen. Okay, der politische Part ist abgehakt. Liebe Freunde, die keine Fans davon sind, ihr könnt wieder lauter schalten, denn jetzt wird es richtig heftig. Jetzt kommt der heiße Scheiß. Möchtest du was sagen?
Nee, ich habe nur geguckt, ob ich noch irgendwelche Anlagen habe. Ich hätte noch wirklich ein sehr aktuelles Thema, weil gerade Schulbeginn in Hamburg ist.
Ja, bitte.
Und,
aber nicht politisch werden dabei.
Gar nicht politisch.
Sehr gut.
Schulbeginn bedeutet eigentlich außerhalb Corona-Zeit vor allen Dingen Einschulung für die ganzen kleinen Erstklässler. Und ich habe jetzt über die ganze Kita-Schiene in den ganzen WhatsApp-Gruppen, aber auch über mein Umfeld, wo jetzt so Leute Erstklässler haben, kriege ich diese ganzen Bilder von der Einschulung.
Mhm.
Und ich kriege ein bisschen das nackte Kotzen dabei, wenn ich sehe, wie die Kinder, und das sind halt Kinder, die ich jetzt gerade alle aus der Kita kenne, das sind halt diese im Schmutz spielenden, fröhlichen kleinen Kinder, wie die aufgerüscht werden.
Oh ja.
Mhm. Für dieses Ereignis und dann mit ihrer Schultüte und irgendwie ein Blumengesteck im Haar und dem schönsten Kleid und dann so Fotos, wo vorne das Kind steht und hinten unscharf die Eltern sich angucken und die Eltern auch in so einem schönen Kleid und und das kann man jetzt einmal auf der Ebene, das ist alles ein bisschen overdone, ein bisschen belächeln und abtun, aber ich finde vor allen Dingen, dass das ein sehr blödes Signal an die Kinder ist. Weil damit dieses ganze Ding so krass mit Bedeutung aufgeladen wird und auch mit Erwartung verbunden wird, anstatt einfach zu sagen, du warst in der Kita, jetzt gehst du in die Schule, es geht weiter, finde deinen Weg, mach mal. Mir ist das nicht so ganz geheuer. Mhm. Wenn ich auch an meine eigenen Kinder denke, denke ich, ich will gar nicht, dass Schule so ein Riesending für die ist. Weißt du?
Ja, aber da kennst du dich besser aus als ich, aber ist es nicht für Kinder unabhängig von diesem Einfluss von den Eltern trotzdem irgendwie ein großes Ding zu wissen, ich werde jetzt ein Schulkind sein, ich werde jetzt, weil man kriegt das ja mit, was wo vielleicht so ein bisschen, gerade wenn man noch Freunde aus dem Kindergarten hat, die dann in die Schule gehen, mit denen man sich dann nochmal trifft, dann erzählen die vielleicht, dass da auch einfach der Hase anders läuft und dass das irgendwie schon irgendwie ja, so ein Entwicklungsschritt
aber
ist.
Aber wenn das über die Schiene kommt, ist das, finde ich, normal und natürlich und das ist auch okay. Und ich finde gerade dann, wenn es sowieso schon ein Ding ist, muss das nicht noch so verstärkt werden mit diesem Ritus und der Schultüte und dann kommen die Tanten und die Onkel und die Opas.
Ja,
das ist halt so ein bisschen, weil in dem Alter, finde ich, wo die Kinder das auch noch nicht so richtig abstrahieren können, wird da einfach den erstmal irgendwie, finde ich, eine Bürde aufgelegt.
Ja, die Menschen brauchen ihre Tradition.
Das ja, aber ist das immer ist halt für so die gewesen. Eltern und nicht für die
ja,
Kinder.
Ja, natürlich ist es für die Eltern.
Und ich finde es scheiße, dass die für die Eltern, die ihre Kinder da in so Kleider stopfen, wie Blumen ins Haar schmeißen und sie da... Das ist irgendwie...
Aber hast du nicht also, auch...
Da habe ich so ein bisschen diese Vibes von so Little Miss Sunshine, hast du den Film gesehen?
Ja, habe ich.
Wo dann Kinder so vorgeführt werden.
Ja, aber bist du nicht auch jemand, der von mindestens einem seiner Kinder den ersten Geburtstag gefeiert hat?
Nee.
Nee? Das finde ich nämlich sehr gut, weil das wäre ja eigentlich auch dieses, weil ja, wer feiert den ersten richtig. Geburtstag eines Kindes? Natürlich die
das
Eltern
ist mein
feiern,
gewesen,
feiern
genau. den ersten Geburtstag. Und dann gibt Geburtstag. Es dieses, dass sie dann einladen und dann gibt es eine große Torte und dann muss das arme Kind, das weder links noch rechts guckt, irgendwelche Sachen auspusten und aufpacken und guck mal in die Kamera mit dem Hut. Das ist alles richtig scheiße. Die Kinder interessiert das überhaupt
ja, nicht. Ja, nee, ich da habe ich auch gar kein Verständnis für, warum irgendjemand den ersten Geburtstag seines Kindes feiert.
Du kannst natürlich miteinander irgendwie anstoßen und du kannst auch irgendwie so ein bisschen...
Richtig,
aber
richtig.
Am zweiten Geburtstag kriegen die das ein bisschen mit, aber beim ersten kannst du es eigentlich wirklich sein lassen. Und so eine Kindergeburtstagsfeier finde ich völlig albern.
Generell Kindergeburtstag? Nee, das
beim ersten.
Also ja, beim ersten. Ja, das ist
also wenn dann vielleicht Quatsch. Noch die Großeltern kommen oder so. Und
ja.
Man so
ja.
Aber
ja.
Dass man das Kind so hinstellt und es ist genau dieselbe Schiene.
Genau, und da bin ich ganz bei dir. Das kann ich, habe ich auch nie so richtig verstanden, was das soll.
Auch es gibt auch Leute, die feiern Geburtstag von dem Haustier.
Ich habe durchaus mein Haustier schon mal was zum Geburtstag geschenkt, aber das war jetzt keine Feier. Ich habe keine Leute eingeladen. Ich habe einfach irgendwie ein Leckerli mehr mal mitgebracht oder eine Kaustange. Oder. Also das, ich finde, das ist nochmal was anderes.
Das ist eine, ja.
das ist eine andere
das ist
Qualität.
Das ist eher schrullig sympathisch. Wenn ihr übrigens hier so, ich hoffe, das ist kein Problem auf der Aufnahme mit dem Wind. Gab es eben mal so eine Windbö.
Ja, aber das ist doch der roughe Natursound, den
geil.
Wir haben wollen.
Geil.
Oder?
Es ist sowieso, es ist ja Outdoor, ist ja total in, ne? Globetrotter, Kataloge, Zelten und so weiter. Die Leute wollen draußen sein, die wollen Naturburschen sein, die haben Funktionssachen für alles.
Ja, und schon sind sie keine
viele Karabiner
und schon haben. Sind sie ja keine Naturburschen mehr, weil
eben.
Sie sich halt völlig eindecken mit irgendwelchen überkandidelten
so
Quatsch.
Es. Aber es wird vermarktet in so geilen Hochglanzbroschüren, wo du, ich alleine zähme die Natur mit meinen 50 Karabinerhaken.
Und das macht aber natürlich gute Instagram-Bilder.
Wunderbare Instagram-Bilder.
Deswegen ist es so begehrt.
Schrecklich.
Ja.
Was würde Kamala Harris dazu sagen?
Die würde sagen, I don't understand any German. Vermutlich.
Vielleicht ja doch, wenn sie mal an der Volkshochschule mit Shakespeare zu
sagen. Ich glaube nicht, dass sie
hat
so...
Hat nicht mehr irgendwas mit Shakespeare?
Dass sie so schlecht formulieren würde.
Nee.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei sie kommt ja aus Indien. Ne?
Glaubst du, sie ist so eine Outdoor-Frau?
Nee, das glaube ich nicht. Glaubst du, irgendwann kommt Donald Trump darauf, er hat ja immer schöne Spitznamen für seine Gegner, seine politischen,
ja.
Sie Camel Harris zu nennen? Wie Kamel?
Ja.
Mhm.
Ja. ziemlich sicher.
Man sollte keine geschlossenen Fragen stellen im Podcast. Okay, pass auf. Bist du bereit für
ja,
das Thema, was
endlich
ich mitgebracht
habe? Ja, jetzt kommt wir machen so nach einer halben Stunde Aufwärmphase, kommt eine halbe Stunde Mainstage, dann kommt noch eine halbe Stunde Ausklang.
Ich weiß nicht, warum du jetzt irgendwelche Zeiten
habe ich jetzt festgelegt.
Vorweg sagst.
Jetzt für alle Zeit. Das sind immer so heftige, ich glaube, wir sind vielleicht zu laut.
Nein.
Okay. Mm-mm. Windböen, Outdoor-Activities,
dann machen halt die Kamel, Leute notfalls
Treiber.
Ihr Endgerät leiser, das geht. Pass auf, das Thema, über das ich gerne heute reden möchte.
Und alles über
Zeitreisen. Ich möchte gerne mit dir über Zeitreisen reden.
Ja,
natürlich,
sehr gerne.
Natürlich,
da können wir zwei Podcasts voll machen.
Natürlich ist das aufgrund der... Ja, wir haben nur eine halbe Stunde, dank dir.
Mhm. Wir können ja ein bisschen tricksen.
Wir können tricksen, indem wir einfach hinterher sagen... Wir, das werden wir am Ende der Folge erfahren. Vielleicht, liebe Freunde da draußen, ist es der erste Podcast aller Zeiten, in dem es eine Zeitreise gibt.
Das könnte sein.
Dann gehen wir durch die Decke, aber kann ich dir sagen.
Wir haben eine Zeitreise-Vergangenheit, möchte ich sagen.
Mhm.
Wir haben nämlich mal einen wichtigen Beitrag zum Thema Zeitreisen geliefert in der Outtake-Folge der Brüder-WG, unserer Show auf YouTube. Wo wir über das Paradoxon geredet haben, dass man seinen eigenen Großvater nicht umbringen kann.
Genau, und warte, bevor du da einsteigst. Ich möchte das tatsächlich als Grundlage nehmen für unser Gespräch.
Das aber ist auch, sollte die Grundlage jeder Diskussion über Zeitreisen sein.
Wird sie
an Hochschulen.
Wird sie ab heute auch werden, wenn dieser Podcast so erfolgreich wird durch die erste Zeitreise. Hier ist ein Huhn, was gackert. Ne, es gackert nicht, es gurrt.
Es gurrt ein bisschen. Ist
wie so eine Taube. Wer ist das? Elim, ne?
Das ist Francesca.
Francesca, warum hat die ihren Kamm verloren?
Francesca hat immer den kleinsten Kamm.
Ah ja, okay. Also Zeitreise.
Ja.
Hintergrund der Tatsache ist, dass ich über Zeitreisen sprechen möchte, ist, weil ich gerade aktuell die dritte Staffel Dark gucke, nachdem ich direkt vorher die erste und zweite Staffel Dark geguckt habe. Und da geht es ja nun, das ist kein Spoiler, ganz viel um Zeitreisen, und das hat dazu geführt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig und regelmäßig über das Thema Zeitreise geredet habe. Ich muss mal ganz kurz ein Foto machen. Entschuldigt bitte. Nein, du sollst, achso.
Ja, mach mal einmal so.
Einmal so.
Jetzt nochmal mit mir.
Das seht ihr gleich in unserer Insta-Story. Also,
Dark,
genau.
Dark ist zu Ende, du bist zufrieden mit dem Ende.
Ich hab's noch nicht zu Ende geguckt.
Achso.
Aber das ist ja egal, es geht jetzt ja allgemein um das Thema Zeitreise. Die Zeit, was ist zu Ende?
Die Serie.
Die Serie ist abgeschlossen mit der dritten Staffel, ja. Und da sind ja auch wieder alle Folgen gleichzeitig erschienen.
Ja.
Und es ist eine sehr, sehr gute Serie. Ich möchte sie an dieser Stelle empfehlen, wer sie noch nicht geguckt hat und Bock hat, sich nicht nur berieseln zu lassen, sondern auch aktiv dabei zu bleiben, weil sonst macht die Serie keinen Sinn. Und da geht es nun um das Thema Zeitreisen, und da ist die Frage, die eigentlich dauerhaft die ganze Serie durchzieht, kann etwas verändert werden innerhalb, wenn man in die Vergangenheit reist zum Beispiel und weiß, wie die Dinge ausgehen.
Das ist nämlich auch mal eine zentrale Frage bei Zeitreisen.
Genau, können Sachen in der Vergangenheit für den Fall, dass es Zeitreisen geben würde, verändert werden?
Das ist auch immer mein Beweis dafür, dass es keine gibt, denn sonst hätte man schon davon was mitbekommen.
Genau, und so argumentiert auch die Serie, zumindest soweit ich sie bisher geguckt habe, dass Dinge, die...
Alles, was passiert, passiert.
Genau, alles, was passiert, passiert, weil alles ist passiert, weil alles ist gleichzeitig. Es gibt nicht diesen klassischen Zeitstrahl, wie man ihn bei Zurück in die Zukunft kennt, wo man irgendwie zurückreisen kann, um einen alternativen Zeitstrahl zu kreieren.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Ne? Es gibt den Zeitstrahl, auf dem du zurückreist, und dann verändert er sich. Es gibt auch den mit den verschiedenen Parallelen, zwischen denen du hin und her springst.
Genau.
Es gibt auch so geile Grafiken, die das für die verschiedenen Filme und Serien aufzeichnen, wie Zeitreisen da funktioniert.
Richtig. Und aber wenn man jetzt wirklich mal versucht, da... ich will jetzt nicht sagen wissenschaftlich ranzugehen, aber zumindest logisch ranzugehen, ergibt das total Sinn, so wie es bei Dark gezeigt wird. Stand Staffel 3, Folge, keine Ahnung, 3 oder 4, so Mitte dritte Staffel.
Und das ist diese Unabänderlichkeit.
Genau,
Genau,
und jetzt können wir gerne die Brücke schlagen.
Zu unserem Granithammer.
Genau, zu unserer Outtake-Folge der Brüder-WG auf YouTube. Da ist es nämlich so, dass wir darüber gesprochen haben, ist auch egal, worüber wir genau gesprochen haben. Wir sind am Ende beim Großvater-Paradoxon gelandet. Ja. Das Großvater-Paradoxon ist, für die es nicht kennen, das Paradoxon ist, was passiert, wenn ich in der Zeit zurückreisen kann und ich bringe meinen eigenen Großvater um. Das würde ja dazu führen, dass ein Elternteil nicht geboren wird und dadurch dann folglich ich auch nicht.
Genau.
Das heißt aber, ich kann ja gar nicht zurückgereist sein, um meinen Großvater umgebracht zu haben.
Richtig.
Und du hast mir in diesem langen Gespräch über Zeitreisen, was wir geführt haben, die Augen geöffnet, indem du gesagt hast, jeder, der es geschafft hat, seinen Großvater umzubringen, existiert nicht.
Ja.
Was natürlich auch ein Paradoxon ist, und zwar ein ganz deutliches und auch gewollt ist, was aber letzten Endes dazu führt, dass nur Menschen leben, die nicht ihren eigenen Großvater umgebracht haben. Und
oder ihn jemals umbringen werden.
Oder jemals umbringen werden.
Genau.
Richtig. Und ich glaube, durch dieses Gespräch habe ich ein viel besseres Verständnis von dem Thema Zeitreisen bekommen und auch für die Serie Dark. Und was?
Gut, wer hätte das gedacht, dass das Gucken der Brüder-WG oder das Erleben der Brüder-WG zu einem tieferen Verständnis von intellektuellen Fernsehserien führt?
Richtig. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich schon in wirklich sehr, sehr, sehr jungen Jahren mit dieser Thematik befasst habe, weil ich viel zu jung den Film Terminator gesehen habe.
Ja.
Und da geht es ja nun auch unter anderem...
Hast du mir auch mal erzählt mit deinem Papa zusammen, ne?
Genau, um das Thema Zeitreisen. Mein Vater hat mir als Grundschulkind schon Terminator 2 gezeigt, bei den brutalsten Szenen die Augen zugehalten, aber ich war mega gehypt und ich fand, das war der beste Film aller Zeiten.
Wie alt warst du da? So ungefähr?
Ja, weil alt ist man in der dritten Klasse? 8, 9.
Francesca will wirklich gerne kuscheln.
Ja, dann lass sie doch hier...
Ich glaube, sie will hier vielleicht schlafen.
Auf deinem Schoß?
Sie ist neulich schon wieder nicht zurück in den Stall gegangen.
Na, dann lass sie doch. Die stört ja nicht. Also bei Terminator geht es ja nun darum, dass ein Soldat aus der Zukunft, wo der Krieg gegen die Maschinen stattfindet, Francesca hat auch was dazu zu sagen. Jetzt ist sie auf den Tisch gehüpft und ist genau beim Mikrofon. Sowas gibt's nur beim Pelebu-Podcast, liebe Freunde da draußen.
Wirklich, wir sind, glaube ich, wirklich der einzige Podcast mit Live-Hühner.
Aber jetzt nicht die Aufnahme ausmachen. Genau, Krieg gegen die Maschinen in der Zukunft. Die Menschen sind am Gewinnen, deswegen schicken die Maschinen einen Terminator, einen Tötungsroboter zurück in die Vergangenheit, um
die Menschen zu killen, die das alles
genau, ermöglichen. Die Mutter,
jeder kennt die Story von Terminator.
Die Mutter des Anführers zu töten. Und dabei ist aber, das ist das Entscheidende, der Soldat, der von den Menschen in der Zeit zurückgeschickt wird, erst der Vater desjenigen, der später die Rebellion gegen die Maschinen anführt. Und das hat meinen, möchte ich ganz ehrlich sagen, achtjährigen Geist etwas überfordert. Ja. Aber deswegen finde ich es schon von seit vielen Jahren diese ganze Zeitreisethematik wahnsinnig spannend und interessant.
Ich bin alter Star Trek-Fan, da wirst du bombardiert mit Zeitreisen. Immer relativ einfach, weil da ist es mehr ein Plot-Device, da geht es eigentlich mehr darum, eine Geschichte zu erzählen, als das wissenschaftlich zu ergründen. Aber was bei mir diese Brain-Explosion tatsächlich ausgelöst hat, war Zurück in die Zukunft. Das ist wahrscheinlich für die meisten der Zeitreisefilme, die in unserer Generation sind. Weil ich da wirklich als Kind angefangen habe, da total darüber nachzudenken. Da war es halt faszinierend. Ne? Biff ist der fiese Autowäscher, der irgendwie das weggeworfene
Sporteimernach
findet und deswegen bei allen Wetten gewinnt und sich ein Imperium aufbaut. Und,
weil er aber nur das bekommen konnte, weil er im Almanach gesehen hat, in den nächsten 50 Jahren, wer alle Sportveranstaltungen gewinnt, weil der alte Biff ihm das gebracht hat.
Richtig.
In die Vergangenheit
rein. Genau. Und gleichzeitig gibt es diese geile Storyline mit Marty McFly, der irgendwie sein Foto immer dabei hat von seiner Familie, die nach und nach verschwindet.
Genau, weil er muss dafür sorgen, dass seine Eltern abhucken miteinander.
Genau, und deswegen spielt er Johnny B. Goode live, heftig Gitarrensolo auf der Bühne. Geiler Film, also den will ich gerne mal wieder gucken. Der kommt jetzt in die Kinos gerade. Wegen Jubiläum, genau wie bei Otto der Film. da verschwinden die so nach und nach. Und da habe ich damals schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendwie komisch, weil das ist halt so ein Plot-Device, dass es irgendwie darum geht, es ist eilig, ne? Er hat nicht mehr viel Zeit, das zu machen, weil nach und nach diese Leute von dem Foto verschwinden. Warum sollen die Leute von dem
Foto verschwinden? Er selber ja auch, er wird ja auch kurz.
Genau, und warum sollen sie nach und nach verschwinden? Das ist alles Quatsch.
Ja.
Und dann wird es immer komplizierter und Doc Brown ist ein geiler Typ, Christopher Lloyd und erklärt das alles und es gibt in den späteren Filmen dann immer noch mehr Verstrickung. Und da habe ich angefangen darüber nachzudenken, war sehr fasziniert davon, bin aber tatsächlich zu diesem Schluss gekommen. Es ist interessant für Filme, aber am Ende geht es. Es ist halt dieses geile, was wäre wenn, was würdest du ändern? Ja. Haben wir auch schon mal irgendwie drüber geredet, was würdest du dem 16-jährigen Ich sagen? Am Ende kommt man leider immer zu der etwas unbefriedigenden Erkenntnis, dass man nicht zeitreisen kann. Obwohl man ja gleichzeitig diese Idee hat, wissenschaftlich ist ja Zeit theoretisch auch ein manipulierbares Ding. Also es gibt ja Zeitkrümmung, es gibt ja unterschiedlich schnelle Zeit.
Ja.
Es gibt auch Dinge, die durch die Zeit reisen, also irgendwie einzelne Moleküle oder Atome oder so weiter.
Ja.
Insofern ist es so, dass man denkt, wenn die Technologie, man könnte sich vorstellen, dass es eine Technologie gibt. Und trotzdem hast du halt diese Dissonanz mit.
Aber diese Zeitreisen, in Anführungszeichen, die tatsächlich wissenschaftlich möglich sind, das sind ja keine gezielten Reisen in eine Richtung, sondern nur, die dafür sorgen, dass Zeit unterschiedlich schnell vergeht letzten Endes.
Ja,
das
stimmt.
Es gibt auch irgendwie dieses Experiment, wo zwei Flugzeuge vom selben Punkt gestartet sind, der eine mit der Erdrotation, das andere ohne und die hatten beide so exakte Uhren dabei und dann haben sie sich irgendwo wieder getroffen und haben festgestellt, auf dem einen ist irgendwie eine halbe Sekunde weniger oder schneller vergangen.
Genau, das heißt, du könntest sozusagen die Zeit verlangsamen, aber du könntest nicht in der Zeit zurückreisen.
Das heißt ja eigentlich, und das ist jetzt ganz, 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 ganz pseudowissenschaftlich, möchte ich sagen, also das entbehrt möglicherweise jeder wissenschaftlichen Grundlage, aber was ich zu der Thematik schon häufiger mal gehört habe, ist, wenn es möglich wäre, in Lichtgeschwindigkeit zu reisen, wäre es auch möglich, durch die Zeit zu reisen für einen Menschen. Also auch quasi signifikant durch die Zeit zu reisen.
Wenn du so das mit der Zeitreise angehst, hast du ja Einstein im Weg mit seiner...
Aber hat Einstein nicht eigentlich die theoretische Grundlage geboten dafür, dass es möglich ist? Ja, aber
auch gleichzeitig, dass es nicht möglich ist, weil halt die Masse immer
größer wird. Ja, genau. Deswegen ist, so wie ich es verstehe,
Zeitreisen nicht möglich. Wenn du richtig schnell läufst, dass du dann schwerer wirst.
Moment.
Und ich frage mich auch...
Wenn du richtig schnell läufst, wirst du... Weil die Masse steigt.
Ja.
Ja.
Aber ich frage mich dann, wenn du das theoretisch machen würdest, wo würde die Masse steigen?
Überall?
Ja, überall. Wird alles mehr oder alles schwerer?
Also alles schwerer. Alles wird schwerer.
Du kriegst ja nicht mehr Knochen und mehr Nase plötzlich.
Nein, nein, nein. Es wird nur das, was eh schon da ist, wird schwerer. Wird schwerer,
aber warum? Werden die, gibt es irgendwie eine Verdichtung von Molekülen? Gibt es eine Verdopplung von Molekülen? Gibt es, wo kommen die zusätzlichen Protonen und Neutronen her?
Tja, das kann ich dir nicht sagen. Da
aus der Energie, weil Energie umgewandelt wird in Masse.
Energie wird in Masse umgewandelt.
Aber was schon eine Masse? Random, die dupliziert doch nicht die Haut.
Nee.
Kriegst du denn so einen Anbau von
es werden ja nicht mehr,
Elfenbein? Oder?
Es werden ja nicht mehr Moleküle. Es können ja nicht mehr Moleküle werden.
Doch. Energie wird in Masse umgewandelt.
Okay.
Das ist wie bei Star Trek, die Technologie mit Transporter und
Holotech und so weiter. Ja, vielleicht bist du hinterher so richtig so ein aufgepumpter Bodybuilder-Typ. Ja,
aber was ist denn da dran? Einfach nur so schwarze Blobs? Welche Farbe hat das? Wo kommt das? Ist das überall gleich? In und außen?
Ich kann dir das nicht sagen.
Sprengt das die Zellwände? Das würde ich gern verstehen.
Das würde ich auch sehr gern verstehen. Da gibt es doch bestimmt populärwissenschaftliche Bücher, die sowas können.
Wir haben bestimmt Physikexperten unter unseren Zuhörern.
Bei der großen Anzahl ist die Wahrscheinlichkeit recht groß. Mhm. Zeitreise, das ist so spannend. Das ist so spannend.
Was ist das beste Beispiel, das cleverste Beispiel von Zeitreisen? Es gibt manchmal so Filme, die haben das, tragen das vor sich her, wie Zurück in die Zukunft. Aber es gibt so Filme, da rechnest du gar nicht damit und am Ende ist der Twist irgendwie eine Zeitreise. Und das, ich habe jetzt leider kein Beispiel parat. Aber es gibt so viele. Wir hatten in den 80er, 90ern mehr Konjunktur.
Ja, das stimmt. Zeitreisen sind ein bisschen out. Deswegen ist Dark auch, glaube ich, so eine Überraschung.
Lost hat das halt gehabt, aber bei Lost war das eher eine riesengroße Enttäuschung, dass das da drin war.
Und irgendwann gab es ja auch noch so ein Sideways-Zeitjump in so eine Parallelwelt.
Ja, das war einfach alles scheiße.
Ja, bei Avengers Endgame ist es vielleicht ein klein bisschen so. Da wird das auch ganz offen thematisiert, dass sie über ihre Zeitreiseregeln anhand von den bekannten Filmen diskutieren, ob das jetzt doch eher Zurück in die Zukunft oder Terminator ist, sowas.
Ja. Die reden selber über Popkultur.
Ja, ja.
Ja, ja. Ja. Das musst du auch vielleicht als modernes.
Ja, ich glaube auch.
Popwerk.
Das glaube ich auch. So wie es bei Dark ist, so kann ich das auch am besten irgendwie verstehen und weitertragen. Und als Beispiel nochmal, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht ganz verstanden haben, bei der Frage, was würden wir unserem 16-jährigen Ich sagen, wir können unserem 16-jährigen Ich nur das sagen, was wir unserem 16-jährigen Ich schon gesagt haben.
Richtig.
Und bei Dark ist es halt...
Ich erinnere mich nicht dran.
Ich kann mich auch nicht dran erinnern. bei Dark ist es halt so, dass die... dass die sich halt dessen ganz doll bewusst sind und sie erklären es so, dass Zeit halt nicht unbedingt ein Strahl ist, sondern alles passiert gleichzeitig. Ja. Der Anfang ist das Ende ist der Anfang und das, was irgendwie in 20 Jahren passiert, passiert jetzt gerade auch, nur eben halt...
Ja, die Vorstellung hatte ich auch mal, das fand ich auch immer geil.
Auf einer anderen Zeit.
Oh, ich habe noch ein richtig gutes Beispiel.
Jo.
Langoliers. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel gewesen. Bei Langoliers ist es nämlich nicht so, dass alles gleichzeitig passiert, sondern bei Langoliers hast du so eine Art Zeitstrahl. Und auf diesem Zeitstrahl fährt ein Waggon.
Ja.
Und der Waggon ist das echte Leben.
Ja.
Und wenn du von dem Waggon runterfällst, bist du noch auf dem Strahl, aber nicht mehr Teil der lebendigen, echten Welt, sondern dem Waggon entrückt.
Genau.
Und von hinten werden die Strecken, auf denen das Ding fährt, abgeknabbert, aber so ein bisschen zeitversetzt. Also erst fährt der Waggon weiter und die Strecke ist noch ein bisschen da und dann kommen halt die Langoliers und fressen den Rest auf.
Ja.
Und dann musst du schnell zurück auf den Waggon kommen, sonst bist du für immer im Nichts verschwunden.
Im Nichts verschwunden, ja.
Und das fand ich eine ganz gute Idee, dass man eben nicht sagt, alles passiert gleichzeitig, sondern es gibt nur die jetzige Zeit. Es gibt jetzt nicht die Vergangenheit. Und eigentlich ist das auch das, was ich intuitiv annehmen würde.
Ja,
ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwo Jesus rumrennt und alles neu erfindet gerade, was er schon mal erfunden hat.
Ja, und vor allem würde das ja auch bedeuten, das war so ein leicht deprimierender Gedanke, den ich da hatte, wenn alles gleichzeitig passiert, bedeutet es ja auch, wir beide zum Beispiel sind jetzt schon irgendwo auch tot.
Und wir beide sind jetzt auch gerade 16.
Ja.
Und das, sind das denn immer neue Instanzen derselben Sache?
Ja, das ist die große Frage.
Oder ist es zwar aus unserer Erinnerung einmal passiert, aber das ist auch gleichzeitig irgendwie immer. Weißt du?
Ja, ich glaube, es ist Letzteres, weil wenn das...
Das andere wäre eine komplette Duplizierung, eine sekündliche Duplizierung des Universums.
Mehr als sekündlich noch, ja, aber ich glaube, wenn das so wäre, dann könnte man auch eher noch was verändern.
Ja, richtig.
Weil dann könnte man ja...
Das ist diese Multiparallel-Theorie.
Parallele...
Es gibt so eine geile Folge von Star Trek, bei der irgendwie so ein heftiges Portal geöffnet wird Und da springt halt einer zwischen den ganzen möglichen Zeitschienen, alle unterschiedlichen Sachen, und irgendwann gibt es einen Riss und dann kommen die alle ins selbe Universum. Mhm. Und dann sind da 700 Enterprises umeinander und die müssen dann alle miteinander reden und irgendwie ist es pures Chaos. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist erst doch erstaunlich, wie viele verschiedene Optionen es gibt.
Und was ich...
Und keine davon ist richtig.
Weiß man ja nicht.
Doch! Sonst wäre es ja schon, also wie gesagt.
Nein, es kann ja auch ein reines Gedankenexperiment sein. Das heißt ja nicht, nur weil der Mensch es mit der Technik oder mit der Begrenzung der Physik nicht kann, heißt es ja nicht,
dass... Das stimmt.
Dass es bei Zeit, wie man versteht ja man als Mensch nicht, Zeit sowieso
ist.
Ja, nicht.
Das ist stimmt.
Man versucht Zeit irgendwie einzukategorisieren, indem man das stückelt und sagt, das ist eine Stunde, das ist ein Tag, das ist ein Jahr.
Ja.
Aber
richtig, das ist so wie...
Ist ja sehr künstlich.
Nur weil die Ameise nicht versteht, heißt es nicht, dass es das nicht gibt.
Genau.
Also das finde ich eine gute Überlegung, Zeitreise. Also wir haben kein Verständnis von Zeit.
Genau, wir haben kein Verständnis von Zeit. Sowas finde ich, also wie wir es gerade die ganze Zeit besprechen, mit dieser Unveränderlichbarkeit, finde ich, ist ein kluger, guter Ansatz, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es in der Theorie als Gedankenexperiment genau so ist.
Ja.
Aber was ich wahnsinnig enttäuschend finde, ist, dass das bedeuten würde, dass man auch keinen freien Willen mehr hat.
Ja, das ist ja dann, das ist das, was alle mit 16 haben, die Krise des Determinismus.
Genau.
Sagen, alles ist irgendwie vorbestimmt, weil alles ist ein Produkt der Vergangenheit und so wie ich mich jetzt entscheide ich mich nur wegen dem, was vorher war. Aber ich finde, da muss man sich von frei machen.
Na Moment, die Erweiterung ist ja, dass man sich auch so entscheidet, wie man sich jetzt entscheidet, weil es in der Zukunft so sein wird.
Ach so, ja, ja.
Ne? Also es, ja. Sämtliche freie Entscheidungen, wie ich habe jetzt entschieden, ich fahre heute hierher. Ja, aber es
gibt ja trotzdem eine freie Entscheidung. Also aus der jetzigen Perspektive kann ich mich jetzt entscheiden, ob ich die Hand oder die Hand. Insofern,
ja, aber pass auf, der Unterschied ist... Es gibt eine gefühlte freie Entscheidung, weil wir ja quasi nur in unserer jetzigen Realität gleichzeitig leben können und das nur wahrnehmen können mit unserer Erinnerung, aber nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Wenn man das Gedankenexperiment spinnt und es gibt diese Zeitreisen theoretisch und man kann auch sein jüngeres Ich besuchen oder sein älteres Ich besuchen, dann hätte das alles Einfluss darauf, dass es so passiert, wie es passiert, aber es würde trotzdem bedeuten, wenn du weißt, was passiert, du kannst es nicht verändern.
Ja, genau. Das ist ja das Ding von diesen Serien.
Genau, aber du denkst ja, alles, was du tust, hat eine Konsequenz, wo du selber eine gewisse Verantwortung für hast. Aber wenn es aber quasi schon ein geschriebenes Ende gibt,
gibt's in Anführungszeichen. Aber
nicht. Aber ja, theoretisch schon. Nee, wenn alles gleichzeitig passiert.
Nee, es passiert nicht alles gleichzeitig.
Warum nicht? Das kann doch sein.
Nein!
Doch, wenn die Zeit...
Ich kann jetzt die Flasche auf den Kopf hauen, du bist tot. Das ist nicht geschrieben, ob du tot bist oder nicht.
Ja, vielleicht ja doch.
Ja, glaube ich nicht.
Vielleicht, wenn du mir jetzt die Flasche auf den Kopf haust, dann musstest du mir zu diesem Zeitpunkt die Flasche auf den Kopf
hauen. Richtig, das stimmt. Ja. Wenn es so ist, also es ist jetzt so gewesen, dass ich sie dir nicht auf den Kopf gehauen habe. Mhm. Und es musste auch so sein, denn ich habe es nicht getan. Aber du kannst, das ist ja jetzt, steht jetzt noch nicht fest.
Aber wenn,
das hängt halt von den Menschen ab.
Aber wenn es möglich wäre, pass auf, wenn es möglich wäre, dass dein 60-jähriges Ich hierher kommt und sagt, Benni, du haust heute nicht Tim die Flasche über den Kopf.
Ja.
Und dann haut er wieder ab.
Ja.
Wenn du richtig doll wollen würdest, mir die Flasche über den Kopf sagen, könntest du es nicht. Und somit hättest
doch,
du keinen Feind mehr.
Vielleicht hätte er gelogen.
Wenn er die Wahrheit sagt. Wenn er die Wahrheit sagt, dann hast
du... Ja, das ist für mich aber eher der Beweis, dass es das alles nicht geht. Das ist sozusagen nicht für mich der Beleg, dass ich keinen freien Willen habe, sondern der Beleg dafür, dass Zeitreise nicht möglich ist. Und das ist noch eben noch nicht
geschehen. Ich kann mir vorstellen, dass es möglich ist, weil dann denkst du vielleicht...
Ja, diese Vorstufen-Schul-Pubertätsdiskussion, dass du einfach sagst, ich bin das Produkt all meiner Erfahrungen und deswegen muss ich so handeln, wie ich handle.
Nee, das ist was ganz anderes. Das ist ja einfach nur die Entschuldigung, sich für einen Arschloch verhalten zu können, weil man selber irgendwie
sich schlecht verhalten hat. Es ist halt einfach, wenn man clever klingen will, wenn man... du weißt, wir sind inzwischen ein paar Schritte weiter.
Wir sind ein paar Schritte weiter als die 16-jährigen Schwachmaten, die meinen, besonders klug die Welt
erfasst. Es gibt noch ein geiles Beispiel, das fand ich richtig toll, wieder von Star Trek, wirklich guter Umgang damit. Da treffen sie nämlich auf Wesen, die keine Zeit kennen. Und da gibt es einfach nur einen Dialog zwischen denen. Und die Unmöglichkeit, miteinander zu sprechen, zwischen einer Lebensform, die linear in der Zeit existiert, und einer Lebensform, die außerhalb der Zeit existiert, das ist super geil. Das ist einfach so ein über die ganze Folge gestreckter, 10-minütiger Dialog.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, eben. Da geht. Das ist das Gute von Star Trek.
Aber wie stellen Sie es dar?
Ja, die Darstellung ist natürlich immer ein bisschen scheiße. Es ist halt einfach so ein pulsierender Weißes und er sieht diese ganzen Wesen als Leute, die er kennt, als Erfahrung, weil sie sich anders ihm nicht darstellen können. Und die treten aber in diesen Dialog und sie wissen nicht, was Vergangenheit ist, was Zukunft ist, was Entscheidung ist, was Konsequenz ist. Und er versucht denen das näher zu bringen, so nach dem Motto, wir versuchen uns zu verstehen. Und
warum denn? Damit redet jemand noch viel Unheil an. Lass sie doch in ihrem kleinen zeitlosen Paradies leben.
Vielleicht. Weil er lernen möchte, weil er ein Forscher ist. Das ist ja die geile Triebfeder des klassischen Star Trek.
Aber ein Forscher bringt doch anderen nichts bei.
Nein, es geht um Austausch. Versuchen zu verstehen, wie lebt ihr, wie leben wir. Das ist die positive Energie, die ich als Kind aus dem Fernsehen mitgenommen habe.
Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass Wissenschaft keine exakte Wissenschaft ist?
Was heißt aufgefallen? Ja.
Also ist das nicht erstaunlich? Man benutzt immer dieses Sprachbild von, das ist ja nun auch keine exakte Wissenschaft.
Ach so.
Aber Wissenschaft selber ist halt auch keine exakte
Niemals,
Wissenschaft.
Niemals, richtig.
Kann es nicht sein.
Da habe ich tolle Vorlesungen an der Uni zu gehabt, wo es genau darum ging, dass es auch Trends in der Wissenschaft gibt und dass es wirklich so auch Wellenbewegungen gibt. Aber dass es halt trotzdem immer weiter geforscht werden muss. Man muss sich immer annähern und widerlegen und beweisen und untersuchen und rausfinden.
Also Wissenschaft ist ja eigentlich nur
in der Suppe.
Sind ja eigentlich nur Hypothesen, die noch nicht widerlegt wurden.
Aber es sind Hypothesen, die mehr Fundament haben als alles, was sich irgendwie der dickbäuchige Andreas zu Hause beim siebten Bier überlegt hat.
Was hast du jetzt?
Das ist ein gutes Stichwort.
Was hast du denn jetzt gegen meinen Vater so plötzlich eigentlich?
Ich habe jetzt eigentlich an irgendeinen so einen Pegida-Typen gedacht. Entschuldigung, dass ich bei dem Namen. Ich habe einfach irgendeinen Namen aus der Generation über uns gesucht. Ich hätte gerne zum einen ein T-Shirt und zum anderen ein Bier. Deswegen würde ich jetzt den China-Jingle erfahren. Wenn du jetzt noch mehr zu Zeitreisen hast.
Ich möchte dazu eine ganz, ganz kurze Sache sagen. Ist ja auch aufgefallen, dass es ein aktueller Trend ist, dass häufig irgendwelche, gesellschaftskritische Äußerungen einfach mit irgendwelchen random Namen unterfüttert werden, um sie irgendwie noch, so wie Karen eigentlich.
Darüber haben wir auch noch nicht geredet. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das ganze Phänomen. Das ist doch diese Pöbel Black Lives Matter Frau, oder?
Die heißt, glaube ich, selber nicht so. Du meinst die mit dem Hut? Mit dem Hund?
Weiß ich nicht, die auf Video diesen sehr freundlichen, schwarzen.
Ich glaube nicht, dass sie Karen hieß.
Aber das ist doch der. Das war doch Karen. Oder
ja, nicht? Aber es gab halt vorher schon die Karen-Gags. Okay. Da reden wir nach der China-Pause drüber.
Dann wird es wieder politisch, endlich.
Endlich wird es wieder politisch.
Und nein, wir gehen schon wieder in die USA.
Es wird gesellschaftskritisch, beziehungsweise humorkritisch.
Ich hätte gerne auch nochmal wieder so ein paar Haushaltsthemen oder so.
Ja, sehr gern. Da bin ich auch im vollen Köcher.
Du bist voll mit Supermarkt, habe ich gehört.
Ich bin immer noch voll mit Haushalt eigentlich auch.
Habe ich gelesen. Ja, Haushalt haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Ja gut, also ich hole mir ein T-Shirt und bedecke meinen dicken Bauch. Ich hole ein Bier und fülle das in den dicken Bauch. Ihr hört jetzt chinesische Klänge, die eure Ohren schmeicheln werden.
Umschmeicheln.
Und wir bringen Francesca mal rein, würde ich auch sagen.
Das ist eine gute Idee. Wir sehen uns gleich, hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Zack, da sind wir wieder zurück in der Dunkelheit. Jetzt hier mit wunderschöner Lichterkettenbeleuchtung unter einem Baum. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gut. Herzlich willkommen zurück bei der Folge Alles über Zeitreisen. Wir haben das Thema Zeitreisen an dieser Stelle abgehakt, würde ich sagen.
Ja, ich denke auch.
Ich habe jetzt gerade aktuell nichts Neues mehr dazu beizutragen. Und deswegen würde ich dir jetzt gerne ein bisschen, weil ich so viel gesprochen habe, gefühlt die Gelegenheit geben, vielleicht ein paar Notizen abzuarbeiten.
Ich habe dir doch gerade eine Frage gestellt.
Du hast mir gerade eine Frage gestellt?
Ja.
Welche?
Eben kurz bevor ich gesagt habe, dass es wieder weitergeht.
Ja, bevor.
Ja, was war das noch?
Ja, wiederhole sie doch nochmal.
Ich weiß es nicht mehr.
es ging um Hilfe.
Hilfe, ich habe gefragt, ob man Hilfe kritisieren kann. Ich habe mir gesagt, man sollte Hilfe nicht kritisieren. Man sollte, wenn man Hilfe von jemandem bekommt, sollte man ihn nicht dafür kritisieren, wie er diese Hilfe geleistet hat. Und da hast du gesagt, doch, das könnte schon sein.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man zumindest ärgerlich wird, wenn die Hilfe letzten Endes mehr Arbeit verursacht als die intendierte Hilfe, als wie es gedacht war. Und sowas kann ja ab und zu mal passieren. Gerade als Eltern müsstest du das wissen, weil ich erinnere mich an an eine Geschichte von mir aus meiner Jugendzeit. wo wir das erste Mal als Familie umgezogen sind. Da war ich, glaube ich, 7 Jahre alt und da mussten wir die neue Wohnung renovieren und ich wollte irgendwie als 7-Jähriger mithelfen und habe irgendwelche Sachen abgeklebt.
Ja.
Oder gestrichen oder ja, so. Und dann habe ich halt echt drüber gemalt. Ja, genau, das war gestrichen, habe ich echt drüber gemalt.
Aber war das ungefragt? Also hast du es einfach gemacht?
Nein, ich habe schon gefragt, ob ich darf. Und dann hat mein Vater irgendwie gesagt, hier mal da irgendwie
in seiner Wand. Gemacht.
Und
dann habe
ich schlecht gemalt und dann gab es Kritik und Ärger. Den ich im Nachhinein nachvollziehen kann.
Nee, finde ich aber nicht, weil dann hätte er lieber vorher sagen sollen.
Lass das, du kannst es
nicht. Lass das, du kannst es nicht.
Vielleicht hat er meine Fähigkeiten überschätzt.
Ja, dann ist es sein Fehler.
Dann ärgert er sich trotzdem über das
Schlechte. Ja, ärgern kann man sich auch, aber man soll es nicht kritisieren. Das sage ich ja. Du kannst es kritisieren, wenn jemand ungefragt hilft. Wenn ich im Urlaub bin und hier meine Mutter denkt, ach, jetzt reiße ich hier mal den ganzen Garten um und pflanze überall Geranien rein. Dann ist es auch irgendwie vielleicht eine Art von Hilfe, die ich sehr, sehr auf jeden Fall kritisieren kann, weil es übergriffig ist und überrumpeln. Ja. Aber wenn jemand sagt, kann ich dir helfen? Und dann sage ich ja, okay. Und dann hilft mir jemand.
Aber wie machst du das dann, wenn du mit der Qualität der Hilfe unzufrieden bist? Das muss man ja trotzdem irgendwie verbalisieren und dafür sorgen, dass die Hilfe aufhört.
Ich finde, ich glaube, dann sollte man vielleicht was sagen wie, ja, okay, I'll take it from here, danke. Aber ich glaube, dass man da nicht... Also, dass Kritik denn wirklich ein Problem ist. Also, wenn wirklich, oder wenn du, gerade wenn du jemanden fragst, kannst du mir mal eben helfen? Und dann sagt er ja. Und dann hilft er dir. Und dann sagst du, Gottes Willen, du Idiot, du hast es falsch angefasst. Also, wenn jemand bei der Hilfe irgendwie von deinem Lieblingsklavier den Fuß abbricht, dann würde er sich wahrscheinlich schon von sich aus entschuldigen. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, ist das ein kritikfreier Raum.
Du meinst also zum Beispiel das Phänomen, wenn man jemandem beim Umzug hilft und dann ist man selber der Schussel, der den guten, tollen Spiegel kaputt macht, dann hat man das Gefühl, ja, war jetzt scheiße, aber ey, immerhin helfe ich dir beim Umzug.
Das Beispiel hatte ich, genau. Ich bin hierher gezogen und ich weiß nicht, ob es wirklich Schuld war, aber auf jeden Fall saß ich im Auto mit jedem Freund, der gefahren ist und der ist dann irgendwie viel zu scharf gebremst und dann ist hinten was in den Spiegel gekracht. Der Spiegel war kaputt. War jetzt kein so ein teurer Spiegel, sondern so ein billiger 10-Euro Ikea-Spiegel. Aber da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass ich ihn jetzt dafür kritisieren kann.
Ja, vor allem, wenn er vielleicht eine Gefahrenbremsung gemacht hat, um irgendwie
rumzufahren. Ja, ich glaube, dass er schon irgendwie ein bisschen Schuld hatte, dass er überhaupt bremsen musste. Okay. Aber ist egal. Es war auf jeden Fall so, dass ich denke, du hilfst mir, also kritisiere ich dich nicht. Okay.
Wird das Thema auch abgeschlossen. Also alles über Zeitreisen und Hilfe.
Ich wollte gerne mal mich darüber, über das Phänomen mit dir austauschen. Da sind wir wieder beim Bäcker. Mhm. Ordentlich hast du dir die Laugenstange, wir haben lange über die Salzpuderei. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, du bist ja offensichtlich eher so ein Typ, der da hingeht und sich halt so eine Laugenbrezel oder vielleicht mal ein Croissant oder Franzbrötchen, aber nicht die ganzen außergewöhnlichen fancy Sonderprodukte kauft. Ich hingegen natürlich volle Granate.
Absolut richtig.
Und es gibt so einen Trend, dass man die Dinge nicht mehr einfach nach dem benennt, was sie sind. So, weiß ich nicht.
Plunderstück.
Mondplunder oder Streuselschnecke mit Aprikose. Sondern die denken sich halt so einen Namen dafür aus.
Zum Beispiel?
Das ist denn Mizi Mango oder der kleine Däne. Oder sowas.
Ja.
Und ich fühle mich immer richtig blöd, wenn ich dann da stehe und Mizi Mango bestelle.
Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das kenne ich auch von Bäckern.
Und ich finde beides doof. Ich finde sowohl doof, wenn ich sage, ich hätte gern so eine Mangotasche. Dann fühle ich mich wie so eine Oma, die nicht am Puls der Zeit ist und ich weiß, dass das Mizi Mango ist. Und ich finde es auch richtig doof, wenn ich da stehe und sage, ich hätte gerne Mizi Mango.
Weißt du, wie ich die Situation meistere? Ich zeige einfach drauf. Ich hätte gerne ein Stück davon.
Davon, nicht schlecht.
So mache ich das, weil nicht mir das auch schlecht. Total bescheuert vorkommt, einen strammen Jungen zu bestellen.
Und was glaubst du, wofür habe ich mich entschieden?
Für Mizi Mango.
Ja, ich sage voller Überzeugung und voller Fröhlichkeit und noch so ein Mizi Mango. Ich mag es nicht, aber es ist besser als das andere.
Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Variante, damit umzugehen, das mit einer gewissen Inbrunst zu sagen und Überzeugung.
Genau.
So, ich weiß, das ist nun mal der Code. Ich hab ihn verstanden. Ich nutze ihn jetzt auch und zeige das aber, dass ich ihn verstanden habe.
Ich stimme nicht damit überein, mit dieser Firmenpolitik, aber ich nehme es souverän, Wolli, und brate den Schuss dem Bäcker ins Gesicht.
Den verbalen Schuss.
Und natürlich muss ich das essen, denn wenn dann, also es ist auch auf der anderen Seite so ein bisschen, dass mich halt auch antört. Ich glaube, dass ich dadurch vielleicht sogar funktioniert es sogar auch. Und ich kaufe es eher, wenn da sowas steht, weil es.
Weil du auch noch die persönliche Herausforderung darin siehst, deinen eigenen Schatten zu überwinden.
Mizi Mango gibt es übrigens nicht.
Ja, das weiß
ich. Aber es sind so, meistens sind es so Hanseaten, die besonders angemalt sind. Ich finde Hanseaten geil, obwohl die eigentlich nur trockenes Gebäck mit viel zu wenig Marmelade dazwischen
sind. Glaubst du, Hanseaten heißen überall Hanseaten?
Nee.
Nee.
Nicht außerhalb der Hanse.
Was gibt es noch für Begriffe für Hanseaten?
Das ist eine Frage an unsere Zuhörer außerhalb Hamburgs.
Was ist ein Hanseat?
Ein Hanseat ist so ein, ich weiß nicht, ist ein Mürbeteig vielleicht?
Ich weiß nicht mal, was ein Mürbeteig ist.
Keine Ahnung. Es ist so ein etwas härterer, wie so ein etwas härterer Kuchenboden. Und zwar zwei gleiche Taler übereinander und die haben an der Seite so wie die Butterkekse so Zähne. Ja. Meistens. Manchmal sind sie auch ganz rund.
Ja.
Aber häufiger haben sie so Riffel drin. Und der klassische Hanseat ist zweifarbig, weiß und rosa.
Weiß und rosa, das ist ein Hanseat. Alles klar.
Das ist ein Amerikaner vielleicht, was du meinst. Weiß Amerikaner sind diese etwas dickeren, weicheren Gebäckstücke, die aber meistens super trocken schmecken, die einfach nur einheitlich weißen Zuckerguss oben drauf haben.
Ja.
Unten sind die so konkav und oben sind sie
sehen ein bisschen aus wie Donuts, wie süße Donuts.
Ja, nur halt ohne
Loch. Haben die nicht ein
Loch? Nein.
Okay,
Amerikaner sind unten sind so rund, also konkav, so wie so eine Schüssel und oben sind sie ganz flach. Aber Amerikaner sind scheiße, über die will ich gar nicht reden.
Ja.
Hanseaten haben zwischen diesen beiden Keks, Kuchen, Teigtalern Marmelade.
Mhm. So wie in Berliner.
Naja.
Berliner haben auch
Marmelade, aber Berliner sind eine völlig andere Art von Gebäck.
Ja, aber.
Und ich mag Hanseaten, die sind zwar krass süß, aber irgendwie. Genau, sie haben so einen Zuckerguss wie Berliner, aber eben rosa-weiß, zweifarbig. Es gibt in, weiß ich, von Seinfeld in den USA den Black and White Cookie. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Entsprechung. Und die sind dann halt zu Halloween, haben die halt dann so eine Fratze, Kürbisfratze oder dann Marienkäfer am Frühling oder so.
Ja.
Da sind die ganz kreativ. Und zu Valentinstag gibt es immer Herzen.
Und weißt du zufälligerweise, wie die jetzt tatsächlich hießen, diese Mango-Geschichten?
Nee, aber den kleinen Dänen gab es tatsächlich. Der kleine Däne war, es gibt ja diese dänischen, so Croissant-mäßigen Blätterteiggebäcke. Das sage ich dann auch immer. Da fühle ich mich wie so ein Insider. Die heißen dann meistens anders, so Laugendreieck. Und dann, ich hätte gerne noch so ein dänisches hier. Was sind denn diese... Ja, und das war mit Mandeln und Vanillequark, Pudding gefüllt. War ein bisschen too much.
Entschuldigung, dass ich dich so ein bisschen wüst unterbreche, aber ich habe eine aktuelle Fan-Nachricht bekommen. Ich habe nämlich in unserer kurzen...
Ich weiß nur, wie es so gerade schon weit jenseits dessen, was ich in dieses Thema
investieren wollte.
War die richtige... Eigentlich hätte das schon mal ein paar Minuten vorher kommen können.
Entschuldigung, aber die Nachricht kam zu spät. Wir haben,
bitte früher dieses Mal.
Wir haben bei unserer Instagram-Seite Belebu-Podcast haben wir ein Fan, eine Fanin, ich weiß es einfach nicht, der oder die Glöggel heißt.
Du weißt nicht, wer das ist?
Nein, weißt
du,
wer
das
ist?
Es gibt Leute, die uns hören, die wo du nicht weißt,
ich dachte, wer das ist. Das ist vielleicht irgendjemand aus deiner Bubble. Es gibt leider auch, das Foto des Accounts gibt nicht viel her. Aber ich habe ja eben gerade in unserer kleinen Pause... Also es gibt nicht viel her, um die Identität des Menschen herauszufinden.
Ja.
Und ich habe in der Pause gerade unsere Insta-Story bestückt mit dem Foto von Francesca vor dem Mikrofon. Und darauf wurde jetzt geantwortet mit, ist das Francesca?
Dann antworte doch, ja, wer bist du?
Soll ich unten schreiben, und wer bist du? Das ist Community Management live im Podcast. Und wer bist
du? Nochmal gleich.
Du. Nochmal gleich?
Weiß ich nicht. Einfach so nach dem Motto, du willst noch die Tür offen halten für den Fall, dass dass wir die Person wahrscheinlich kennen.
Wer bist du denn?
Glöggel.
Glöggel. Mit Ö und Doppel-G. Folgt alle Glöggel auf Instagram.
Grüße gehen raus an dich. Ja, das wollte ich mal gerne loswerden. Das ist echt aufwendig geworden. Wo wir bei Francesca gerade sind, kann ich noch sagen, erstaunlich, Francesca hat einen Frosch gefressen.
Am Stück?
Am Stück. Krass. Spinne hatte ich ja schon mal berichtet, aber das war so, dass meine Tochter kam und sagte, guck mal Papa, da hüpft ein Frosch. Und der Frosch hüpfte so fröhlich und dann kam Francesca, rusch,
weg.
Und da habe ich gedacht, was passiert dann mit dem Skelett?
Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen? Ich weiß es nicht. Im Podcast oder außerhalb des
Podcasts. Aber was passiert mit dem Skelett?
Das wird verdaut. Ja, nee, wir haben darüber
gesprochen. Und dann kommt es ins Ei?
Teilweise. Das wird bestimmt aufgespalten. Oder vielleicht ist es auch wie so Ballaststoffe. Skelett
aufspalten
können. Wie so Maiskörner, die irgendwie unverdaut wieder rauskommen. Wobei, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne?
Wie so ein Froschskelett aus?
Ja, kann ich mir vorstellen. So ein klein gemahlenes Froschskelett. Aber man sagt ja immer, Mais kommt so raus, wie es reingeht. Aber stimmt das überhaupt?
Nein, manchmal.
Manchmal?
Ich glaube nicht, dass Mais immer so rauskommt. Dann würde man, wenn man so einen ganzen Maiskolben essen, der würde da knattern hin. Und dann hätte man das... Du, immer mit deinen Scheiße-Themen hier, ne?
Ja, das ist mein Fetisch.
Ich hätte noch... Ich bin so auf Hate-Train hier.
Ja, bitte.
Aber ich hätte ein politisches Anliegen, nämlich ich wünsche mir, dass sämtliche Spielhallen verboten werden und verschwinden. Gibt es irgendeinen Grund, warum es Spielhallen gibt?
Du meinst so mit so einarmigen Banditen und auch Blackjack?
Man muss da trennen. Also, ein Problem mit Spielhallen ist zweierlei. Erstens, sie verschandeln die Städte, weil sie so furchtbar hässlich sind.
Es gibt krass viele.
Sie sind alle so verhangen mit Vorhängen und haben diese furchtbare Werbung mit diesen Sonnen. Ich weiß nicht, warum Spielhallen unbedingt glauben, dass sie mit Sonnen ihre Kundschaft anziehen können.
Das weiß ich auch nicht.
Die Leute, die da drin sitzen, sehen nicht so aus, als wären sie Fans der Sonne.
Vielleicht, weil sie, das ist die einzige Sonne, die so sehen.
Ja, aber vielleicht wollen die gar keine Sonne. Aber die echte Sonne finden die auch nicht gut.
Der Mensch braucht die Sonne und damit können sie umgehen. Und es ist ja vor allem...
Mit der Sonne komme ich klar. Da gehe ich rein. Mal gucken, was mich da noch erwartet.
Die ist nicht so heftig, wie die ich kenne. Wobei übrigens kurzer Exkurs, warum trägt die Sonne eigentlich eine Sonnenbrille?
Das stimmt.
Das ergibt überhaupt
die Sonne
keine
trägt eine Sonnenbrille.
Ständig tragen Sonnenbrillen. Und das ist
weil das Sommer, das ist beides, sind zwei Symbole für den Sommer.
Ja.
Aber dass du sie kombinierst, ist einfach...
Das ist einfach semantischer Unsinn.
Das ist eine bildliche Variante der Katachese.
Was ist die Katachese?
Katachese ist germanistische Wort für einen Sprachmissbrauch, wenn du wo Wortbilder zusammenfügst, die nicht zusammengehören.
Ja.
Wenn man irgendwie sowas, so Redewendung vermischt, irgendwie, er hat ihm Ei ins Nest gelegt und das Ei nagt jetzt an seinem Stuhlbein oder so ähnlich. Ein Ei kann nicht nagen. Oder wenn. Es gibt so verschiedene Beispiele, wo du sagen kannst, da passt irgendwas nicht zusammen.
Wie heißt das?
Katachese.
Katachese.
Und das ist das die
bildliche
Form der Katachese. Schön.
Aber du willst Spielhallen verbieten.
Und zwar das andere ist, dass sie so furchtbar, dass es so ein furchtbares Konzept ist, wo Menschen einfach, also es ist einfach nur, du raubst Menschen aus, die echt wenig haben.
Ja.
Ohne sie glücklich zu machen.
Ja.
Und du bedienst dich ihrer Traurigkeit und dein Geschäftsmodell ist, ich möchte gerne Menschen, die ganz unten sind, noch weiter auskneten.
Ja.
In der Hoffnung, ich meine, irgendwo ist halt, sind alle Glücksspiele so ein bisschen was, aber der Ort ist halt auch noch so traurig. Schlecht beleuchtete, lieblos eingerichtete.
Das ist der Inbegriff.
Und es ist einfach nur, geh dahin, setz dich hin mit deiner abgewaschenen, runtergeranzten Existenz und am Ende verdienen wir an dir.
Ja, mit deiner Sucht, mit deiner Krankheit.
Genau, was ist das für eine kaputte... Und dann muss doch der Staat eingreifen.
Das ist die Blaupause des Kapitalismus.
Des fürchterlichen, der fürchterlichen Variante.
Der fürchterlichen
des unkontrollierten, ungezügelten,
Und ich kann mir gut vorstellen...
in den Großstädten...
Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht unseren Enkelkindern irgendwann davon erzählen und die es gar nicht fassen können, dass es so etwas...
Dass es sowas gab, ne?
So etwas mal gegeben hat, dass sowas erlaubt war.
Und dann habe ich gedacht... Gilt das für alle und wo ist die Grenze? Also ich habe dann gleich ganz praktisch gedacht, was verbietest du? Mhm. Was ist sozusagen der Gesetzesentwurf, der passende? Denn ich habe gedacht, Casinos möchte ich eigentlich nicht verbieten.
Wegen des geileren Flairs?
Genau, und zwar, weil ich da das Gefühl habe, da gehen halt Leute auch hin, die einfach einen coolen Abend haben wollen oder ein cooles Wochenende haben wollen.
Ja.
Die gehen ja da hin und die erleben und für die ist sozusagen das Geld, das, was sie verlieren, ist das wert. Das ist so
ein besonderes Happening. Man trifft sich mit Freunden und geht irgendwie zum Blackjack.
Ja. Und ich glaube, das Kriterium müsste irgendwie sein, es muss irgendwie in Gesellschaft passieren oder so.
Ja.
Es darf sozusagen keine Einzelspieltische geben, sondern nur sowas wie Roulette.
Ja.
Blackjack meinetwegen, aber keine einarmigen Banditen und die Automaten und so.
Und dann würdest du auch die Automaten verbieten wollen, die so in so runtergeranzten Kneipen stehen?
Ja, genau. Alle diese Automaten weg verbieten. Ja. Ich war einmal mit meiner Frau in einem, wir wollten Billard spielen.
Mhm.
Und da gab es irgendwie, da wo wir waren, gab es einen, aber das war halt ein Billardtisch, der in so einer Spielhalle war. Und die hatten einfach hinten einen Raum mit so einem Billardtisch. Und wir dachten halt, oh cool, wie man so ist. Und dann will man irgendwie so in einer schönen Atmosphäre Billard spielen. Und dann war das einfach vorne so eine riesige, triste Spielhalle. Und es war niemand da. Es war diese krasse Flutlicht, wie heißt das? Neonröhrenbeleuchtung.
Und dann sind wir, Hamburg?
Ja, in der Osterstraße. Und dann sind wir hinten in so einen Extraraum gegangen, haben uns das Billard gegeben. Hat auch nichts gekostet, glaube ich, weil die damit halt nicht ihr Geld machen. Ich weiß, vielleicht hat es auch was gekostet. Und dann war ich so, ja, okay, dann hätten wir ganz viel Bier. Und dann war er so, nee. Und dann habe ich halt gecheckt, okay, Alkohol dürft ihr nicht ausschenken, weil ihr so ein satanischer Horrorladen seid.
Dürfen keinen Alkohol ausschenken? Nee. Wirklich nicht? Das wusste ich gar nicht.
Ja. Weil das in Kombination natürlich ja. noch, da hat der Gesetzgeber aber immerhin, da, aber dann denke ich, könnt ihr auch den ganzen Weg gehen und das alles verbieten.
Ja, und vor allem ergibt es dann keinen Sinn, dass sie in Kneipen erlaubt sind.
Und
das war so traurig sind.
Und dann waren wir hinten in diesem völlig scheiße beleuchteten kleinen Raum mit einem Billardtisch, hatten eine Cola Light, die hatten auch keine Cola, die hatten nichts außer Cola Light und es gab keine Musik und wir waren die Einzigen und es war einfach so super schön. Das Gegenteil von der geilen Billardatmosphäre. Ja.
Ja, schade. Ja, ich unterstütze das. Ich glaube auch nicht, also ich...
Ich sehe auch keinen Grund, der dafür spricht.
Genau.
Es gibt nichts Gutes kommt daher.
Ja, da, absolut richtig. Also gesellschaftlich ist es nicht sinnvoll, dass es so etwas gibt. Es vergrößert oder ermöglicht nur schlechte Lebensentscheidungen.
Genau.
Und das sollte unterbunden werden.
Schlechte Lebensentscheidungen sollten nicht ermöglicht werden. Hattest du das gehört? Das hat wie ein geiles Ding-Dong geklappt.
Ja, Ding-Dong. Das waren unsere beiden Schnapsflaschen auf dem Tisch.
Nee, das erste war mein Handy.
Ja, war das nicht erst die Flasche, nee, dann die Flasche? Ding-Dong.
Okay.
Ja, egal.
Das ist der Hörspiel-Teil dieses...
Nachdem wir vorhin Podcast. Schon Hune als Stargast hatten. Kannst du mir eine Sache erklären? Du kennst dich ja vielleicht gut aus mit der Welt und allem, was sich darin befindet. Batterien, ne?
Ja.
Manchmal laufen Batterien aus.
Ja.
Was läuft da aus? Was ist das?
Ich schätze, diese Batterien haben doch zwei Kammern, oder nicht?
Weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan,
wie Batterien funktionieren. Hast du nie in die Schule gehabt?
Ich war noch nie in der Schule.
Ich habe in der Schule gelernt, aber vielleicht sind das nicht diese Batterien. Da ist doch Quecksilber, was da drin ist, oder?
Quecksilber ist
im Batterien. Nee, das ist im Thermometer.
Genau, im alten Thermometer.
Aber auf jeden Fall solltest du als Kind, lernst du nicht an Batterien lutschen, denn das ist giftig, was da drin ist.
Batteriesäure?
Säure, genau, es ist doch Säure. Und das hat was zu tun mit... Oh, fuck, das ist zu lange her. Also, ich habe mal irgendwie so gelernt, eine Batterie funktioniert so, dass du zwei Kammern hast mit verschiedenen Metallionen.
Mhm.
Es gibt ja Lithium-Batterien, ist das Hauptding. Und irgendwie wandern die von der einen Kammer in die andere.
Denn Ionen sind, wie jeder weiß, geladene Teilchen.
Richtig.
Positiv oder negativ
geladen. Und bei der Wanderung geben sie ihre Ladung ab und setzen Energie frei.
Mhm.
Und ein Akku funktioniert so, dass er die unter Stromeinsatz wieder zurück in die ursprüngliche Kammer bringt.
Ah, okay.
Glaube ich. So funktionieren die Akkus. Ob jetzt so eine kleine AAA und AA Batterie auch mit zwei Kammern funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es Säure. Ich habe an der Tanke gearbeitet, ja, wie wir wissen. Wir Podcast-Fans der beleuchteten Brüder. Ich habe so eine fette Autobatterie, haben wir die alten häufig angenommen, wenn die wieder den ganzen Tag das Licht angelassen haben, die Vollidioten. Und dann sind die zu uns gekommen, haben eine neue gekauft und die alte da gelassen, weil da ist irgendwie, wir entsorgen die. Ich weiß nicht, ob da Pfand drauf war, ich glaube nicht, aber wir konnten die entsorgen. Und dann musste ich die immer irgendwo hintragen. Weil das
irgendwie Sondermüll ist und das ist eine Serviceleistung von der Tankstelle.
Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich so eine Batterie, die sau schwer ist, irgendwo hingetragen habe und dabei ist mir die Säure auf die Hose getropft.
Mhm.
Und da passiert erstmal nichts, weil wenn du dann die Hose in die Wäsche tust und sie wieder rausholst, hast du ein fettes Loch da drin.
Ah, krass, war. Wegen, ja, wie bei Fight Club.
Wegen der Seife.
Ja, this is chemical burning.
Heftig! Guck mal, ich habe mich immer gewundert, warum es nicht sich sofort durchfrisst.
Ja, weil es wahrscheinlich erstmal wie heißt das, Katalysator braucht für die exotherme Reaktion.
Oh, ich weiß nicht, ob sie exotherm ist.
Weiß ich auch nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob sie Katalysator ist, aber es gibt auf jeden Fall eine Reaktion, die durch die Seife begünstigt.
Ich weiß nicht, ob irgendwas von dem stimmt, was du gerade gesagt hast.
Schön, dass du erstmal mit Fachworten um dich knallst. Aber es sind auf jeden Fall Worte, die im chemischen Zusammenhang Sinn haben.
Ja.
Und ich habe mal eine Autobatterie selber eingebaut.
Krasser Typ.
wirklich ein krasser Typ, weil ich hatte wirklich ernsthaft Angst um mein Leben. Ich habe diese Batterie bekommen und ich bin halt so ein Typ, ich kann halt die meisten Sachen nicht. Also so, ich habe es neulich auch wieder gesagt, ich weiß nicht, ob ich schon im Podcast gesagt habe, ich fühle mich immer noch so wie jemand, der immer noch nicht weiß, was er werden will, wenn er mal groß ist. Und dass man mir Kinder verantwortet und Hühner verantwortet und überhaupt mir einen Job gibt, darauf komme ich nicht immer klar. Und dann waren diese, und ich habe halt keinen Führerschein, ich bin kein mechanisches Genie, ich bin kein Handwerker, obwohl ich jetzt irgendwie mich nach und nach so in so Sachen reintaste und so Hühnerstall ausbauen und so. Und dann war ich aber derjenige, der aus irgendeinem Grund diese Batterie abholen musste, weil meine Frau, wie so ein, ne, habe ich gerade gesagt, das Licht angelassen hat die ganze Nacht. Und dann musste ich dahin und die da reinsetzen in diesen, unter der Motorhaube. In diesen Motorraum oder wie heißt das
Ding? Der Motorraum ist völlig richtig.
Und dann sind da Kabel, wie bei so Bomben. Und da denke ich halt an diese Bombenfilme. Du darfst nur ein Kabel durchschneiden. Und es ist wirklich so, wenn du die falsch anschließt, dann kann es Explosionsgefahr geben. Und ich habe halt alles gegoogelt und habe mich versucht zu informieren und geguckt. Und trotzdem war es am Ende so, dass ich dachte, wenn ich das jetzt falsch anschließe, bin ich tot. Das ist so wie The Call of the Void gewesen. Nur dass ich den Void nicht wollte. Der Void hat mich gecallt und nicht ich den Void.
Ja, vielleicht gab es irgendeinen Zukunfts-Benny, der zurückgereist ist und dafür gesorgt hat, dass vielleicht, du das richtig anschließt. Ich
habe mich aus dem Gebüsch geflüstert. Den roten. Nimm den roten Draht. Und als dann das Ding aber drin war und das Auto angesprungen ist, da habe ich mich echt geil gefühlt.
Zwei Sachen dazu. Erstens, damit ihr die verstehen könnt, warum Benny mir gegenüber gerade das große Leuchten in den Augen hat. Er hat mir vorhin noch die Geschichte erzählt, wie er zum ersten Mal versucht hat, sein Fahrrad Hinterreifen zu wechseln und seitdem kann er nicht mehr mit den Pedalen treten.
Ja, aber wenn man das Fahrrad so schiebt, geht's. Das kann mein Fahrrad wieder schieben.
Das ist schon mal besser als vorher. Mhm. Du hast schon mal einen Progress in deinen Bewegungen. Das ist doch schon mal schön. Ja, ich kann das aber nachvollziehen. Aber wo du sagst, du hattest Angst zu sterben wegen des offenen Motors, da habe ich vollstes Verständnis für, weil es mal eine Situation gab, da war ich noch in meinem freiwilligen sozialen Jahr, das ich im Krankenhaus absolviert habe. Und da hat ein damaliger Kollege sich ein neues Auto gekauft. Also es war nicht neu, es war gebraucht, also es war gut im Schuss und es war für ihn neu.
Ja.
Und dann, es war Winter, richtig kalt und dann hat er Feierabend gehabt und dann kam er wieder auf Station und meinte, ich brauche irgendwie Hilfe, mein Wagen springt nicht an, ich brauche irgendwie, kann mich jemand überbrücken, ich glaube, meine Batterie ist leer. Und dann hatte er sich einen zweiten Menschen besorgt und ich war irgendwie dann auch mit dabei und was ist los?
Oh, Whisky ist einfach nicht meins.
Achso, Whisky ist nicht deins. Ich kann dich nur empfehlen, mit Cola zu mischen, dann geht das gut. Also er hatte sich noch einen zweiten Menschen mit dem Auto besorgt, der ihm dann auch den richtigen Strom gegeben hat. Und dann war es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr rekapitulieren kann, meine Aufgabe, diese, es hat nicht funktioniert mit Anschließen und Motor an, dann ging das andere Auto immer noch nicht an, das neue in Anführungszeichen. Und dann sollte ich, während der Motor des Autos, was noch Batterie hatte, lief, sollte ich das währenddessen anschließen. Und das hat immer richtig heftig geblitzt. Und es war halt Winter, deswegen hatte ich Handschuhe an, weil es so kalt war. Und dann fühlte ich mich einigermaßen sicher. Aber ein bisschen Angst hatte ich trotzdem, dass das gerade nicht gut ist. Und Ende der Geschichte ist, er fand irgendwann raus, das neue Auto hat eine automatische Wegfahrsperre. Und er hatte noch nie rausgefunden, wie er die auskriegt. Dann hat er es dann aber irgendwann.
Also, er musste nichts überbrücken, es war einfach.
Genau, die Batterie war voll, aber die Wegfahrsperre, die dafür gesorgt hat, dass er nicht losfahren oder seinen Motor anschalten konnte.
Ja.
Ja, du kleiner Bastler.
Ja, ich kleiner Bastler. Und jetzt das passt zu einer anderen Sache, die ich nochmal erzählen wollte. Es gibt so Sachen, die man einfach nicht kann.
Ja.
Und man hat es aber irgendwie so drin und gelernt, dass es so ist, wie man versucht ein paar Sachen und eigentlich ist die Wahrheit immer am Ende, nein, jeder kann alles. Und wenn du dich ein bisschen reinfuchst, ein bisschen reinguckst, dann geht das schon. Und manchmal hat man dann so eine Überwindung, weil man sich auch nicht wie ein Idiot fühlen will, wenn man irgendwas nicht richtig kann und nicht schlecht macht. Und dann nimmt man aber manchmal, hat man dieses, dass man sich einen Ruck gibt und sagt, ich mach das jetzt. Und dann läuft es auch. Und dann hat man immer dieses Erfolgserlebnis, dass man vor einer Sache, vor der man erst Schiss hatte und die man sich nicht zugetraut hat, dass die doch kann.
Ja.
Manchmal geht das aber schief.
Ja.
Und es klappt einfach nicht. Und das hatte ich, als ich mit meinen Kindern beim Ponyreiten war.
Okay.
Und da kriegst du halt einfach so, und es ist halt so eine Sache, jeder kann das. Es ist einfach so,
Moment, du kriegst du halt so... Es, du musst es auch reiten?
Nein, das Kind sitzt auf dem Pony, das Pony ist halt fett und klein und ist einfach super harmlos und du kriegst es an die Hand und sollst es halt einfach durch den Wald führen.
Mhm.
Und das Pony hat diese scheiß Strecke, hat in seinem Leben nichts anderes gesehen, macht das jeden Tag 20 Mal. So. Und dann ist es aber so, ja, aber wenn das, manchmal haben die halt Bock, dann wollen die halt irgendwie woanders hin oder fressen oder gehen nicht weiter und dann muss man sie einfach so ein bisschen nehmen und das geht dann schon. Dann muss man. Und dann habe ich da so rumgefiddelt und dann habe ich probiert mit vorsichtig und mit nett und mit ziehen und dann auch mal bestimmt und so und nee, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht und es klappt einfach nicht. Und ich stehe wie ein Idiot dann einfach und dann denke ich so, nee, ich bin hier derjenige, der das Pony führt und das Pony mich und das Pony schiebt mich aber einfach in den Wald und frisst 10 Minuten am Gras rum und ich stehe daneben und kann nichts machen. Und dann kommt irgendwie so eine Fußgängerin und sagt, hier, und musst du hier vielleicht vorne so ein bisschen, und dann, ach so, danke für den Tipp, dann mache ich das, Pony reagiert nicht, dann kommt sie an und macht nichts, nimmt einfach nur ihre Hand einmal ins Pony und das Pony geht auf den Weg und läuft weiter. Und ich stehe daneben wie der letzte Idiot. Und ich komme nicht da, also ich ist einfach, ich habe keine Handlungsmöglichkeiten. Und es ist genau das, am Anfang denkst du, oh, wenn ich das nicht schaffe, dann denkst du, nein, natürlich schaffst du das. Und meistens wird man belohnt, aber manchmal.
Also du standst da mit dem Eselsturm-Pony rum und
ja.
Dann kam eine Passantin und hat gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie das geht.
Wie so ein,
und dann
wie so ein Jedi. Hat dann das Pony so, du kommst jetzt mit. Und das Pony gehorcht dir sofort. Und ich habe vorher 15 Taktiken probiert. Aber vielleicht war das Problem.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es dass man das nicht, dass es etwas ist, was man können kann. Ist es
ja,
das?
Genau.
Ja.
Es war jetzt, am Ende habe ich das Pony schon nach Hause gebracht, es ging aus, war jetzt auch nicht so schlimm, aber es hat in mir dieses Gefühl von, als wäre ich so ein Kind, das sich irgendwas nicht traut und alle reden ihm gut zu und am Ende ist es aber einfach doch scheiße.
Ich habe jetzt in eine ganz andere Richtung gedacht, so richtig handwerkliche Dinge zum Beispiel, wo ich mal beim Umzug geholfen habe von einer Freundin und irgendwie hat sich keine von denen getraut, irgendwie was anzubohren und ich habe auch eigentlich immer meinen Papa bohren lassen, auch in meiner eigenen Wohnung am Anfang, als ich ausgezogen war, aber da hieß es halt, ja, Tim kann das machen und dann, ja, krieg ich schon irgendwie hin, bohren, kann nicht so schwer sein. Und dann habe ich halt irgendwie die Gardinenstange angebohrt, während der Rest des Pulks, es waren halt irgendwie nur junge Frauen und die haben das so an den Mann abgegeben, ein bisschen sexistisch im Nachhinein.
Ja.
Die waren dann irgendwie wieder in der alten Wohnung, um dann irgendwie wieder den Umzugswagen vollzupacken. Eine zweite Fuhr und dann wurde ich dazu verdonnert, schon mal die Gardinenstange anzubohren. Und dann habe ich das auch gemacht und ich dachte so, wenn das geht ja voll gut, ist ja gar nicht so schwer. Und dann habe ich so Gardinenstange angehängt und die hatte echt so eine, weiß ich nicht, 20 Grad Schieflage. Die war mega auf zwei verschiedenen Höhen angebaut und sah super scheiße aus. Das war mir richtig peinlich. Ja, aber ich habe halt gesagt, wenn ihr mich dafür bestimmt, ich kann das halt nicht. Ich bin mit gutem Gewissen da weggegangen.
Und wurde es dann nach neu gemacht?
Das weiß ich nicht.
Warst du noch nie wieder da?
Doch, aber...
Hast du nicht auf die Gardine geachtet?
Doch, ich war aber relativ kurz, zeitig danach nur einmal wieder da. Da hing sie noch schief.
Okay.
Und ich dachte, du meinst solche Sachen so, wo man wirklich auch am besten üben muss, weil letzten Endes ist es
ja... Ja, aber das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, denn ich bin halt so krass gepolt da drauf. Und das entspricht eigentlich auch meiner Natur, dass man dann einfach sagt, wir machen das jetzt einfach.
Ja.
Und am Ende klappt es immer, so wie das mit den Türen, was wir diskutieren. Das ist einfach irgendwie am Ende, kriegt man es immer hin. Auch hier dieses Spielhäuschen da, das sind so scheinbar unmögliche Aufgaben und dann
man muss sich irgendwie nur ausreichend damit beschäftigen und genügend Enthusiasmus in die Aufgabe
rein. Und wenn du dein Leben lang darauf gepolt bist und dann konfrontiert wirst mit Situationen, wo du einfach zugeben musst,
wo das Pony nur grasen will.
Das Pony... Das macht einfach nicht mit.
Okay, ja.
Das hat mich ein bisschen getroffen.
Ja, das hatte ich das irgendwie...
Gandalf hieß das Pony.
Erschüttert er.
Da ist er wieder.
Zaubern konnte er schon mal nicht.
Er kann nicht zaubern, er kann auch nicht...
Hatte ich das irgendwie berührt oder betroffen gemacht oder irgendwie selbst?
Ich wollte halt einfach gerne in Control sein.
Aber das
und ich bin auch schon mal geritten auf einem echten, großen, mächtigen Pferd. durch den italienischen Wald und das ist dasselbe. Es hat einfach, ich konnte machen, ich war einfach nur ausgeliefert.
Passagier.
Ja. Und was das Pferd wollte, hat das Pferd gemacht.
Ja.
Und ich habe alles probiert.
Aber ist doch schön.
Genau das, immer mit Pferden. Was habe ich mit Pferden für ein Problem?
Ja, Pferde sind sowieso minderwertige Geschöpfe.
Generell. Ja?
Ja, Pferde sind...
Was ist denn dein Problem mit Pferden?
Ich finde Pferde fürchterlich. Die sehen immer so aus, als würden sie irgendwas im Schilde führen. Und das gefällt mir nicht.
Nein.
Doch, die sind hinterlistig.
Überhaupt nicht.
Die haben irgendwie immer einen Plan B.
Du hast Katzen.
Die haben Plan B im Hinterkopf. Ja, aber Katzen können mich nicht mit dem Huftritt töten. Im Zweifelsfall, wenn die irgendwie...
Du hast Angst, dass Pferde dich töten?
Ja.
Aber wobei ich sagen muss, das mit dem Austreten, das hat man schon so ein bisschen eingebläut bekommen als Mensch.
Und was die mit Superman gemacht haben. Sie haben Superman in den Rollstuhl gebracht.
Den echten Schauspieler Christopher Reeve.
Das schaffen nur Pferde. Die besiegen Superman. Lex Luthor schafft das nicht mal. Aber Pferde können das. Überleg mal. Die sind gefährlich. Ich finde, die sind gefährlich. Und
ich hab... Ja, egal. Ist Christopher Reeve so ist der, lebt er noch?
Nein, der ist tot.
Und war da so krass querschnittsgelähmt und saß in so einem Rollstuhl und konnte sich gar nicht mehr bewegen?
Mhm. So war es bei Christopher Reeve. Und es gab eine Situation vor einem Jahr, da war ich mit meiner Freundin im Campingurlaub am Vierersee.
Geil, du sagst da gerade was.
In der Nähe von Plön. Und da wollte ich an einem Tag einmal drumrum joggen.
Ja.
Was ich auch gemacht habe. Und meine Freundin kam auf dem Fahrrad mit. Und dann gab es aber so einen kurzen Abschnitt hinter so einem kleinen Holztor, wo einfach zwei Pferde rumstanden.
Ja.
Und ich habe damit nicht gerechnet. Und dann bin ich wirklich so wie so eine Salzsäule erstarrt, als ich sie gesehen habe. Und dachte, oh fuck, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Und meine Freundin, die Pferdeerfahrung hat, meinte, ja komm, wir gehen einfach dran vorbei. Ich meine, wir können nicht einfach dran vorbeigehen, die sind immer eingesperrt. Ich will einen Stromzaun zwischen mir und Pferden.
Nein, das kannst du machen.
Ja, haben wir dann auch gemacht, das ging auch ganz gut. Und
ja.
Als wir dann gefahren sind, hatten wir noch irgendwie so Obst über, was wir eingekauft haben. Das haben wir denen irgendwie vermacht und noch gefüttert. Aber da haben sie sich auch echt gruselig verhalten. Mit einmal Pferde. Kam einer richtig auf den Zug galoppiert und fand es irgendwie doof, dass wir es dem anderen gegeben haben. Ich vertraue Pferden nicht. Die führen was im Schilde. Die sind hinterlistig. Keine guten Tiere.
Ich weiß nicht, wie du dazu kommst. Ich
auch, um nochmal Heinz Strunk zu zitieren, Pferde, Tier aus dem Off. Und ich fühle mich da verstanden.
Aber wo du gerade Christopher Reeve und den Pferdeunfall sagst, ich habe irgendwann, ich glaube bei meiner Oma, die hatten unten ein Wohnzimmer mit Fernseher und hatten oben noch so ein, das hieß das Balkonzimmer. Das war ein volles Riesenzimmer noch, da hat mein Opa manchmal geschlafen, wenn er fies geschnarcht hat, glaube ich. Da war eine extra Couch, da war ein kleiner Fernseher, ganz kleiner Fernseher. An den Seiten waren so die Boxen noch dran, also in der Mitte der Bildschirm und links und rechts noch so ein Kasten für die Boxen. Man konnte aber das Super Nintendo anschließen, da habe ich mit meinem Bruder zusammen Mario World durchgespielt. Und da haben wir Superman drauf geguckt. Der hat ja mehrere, glaube ich, gemacht, ne?
Vier.
Okay, vielleicht war es der erste. Und der hat mich, ich habe mich in einem Alter geguckt, wo mich der eher beeindruckt und verstört hat, als dass ich ihn verstanden hätte. Das war irgendwie, war das alles merkwürdig. Das war ja, da waren so viele komische Elemente noch mit seiner Geburt und dem Kryptonit. Und es war irgendwie, hat das meine Vorstellungskraft ein bisschen gesprengt. Vielleicht so ähnlich wie mit dir und dem Terminator. Und da hat mir wahrscheinlich mein Bruder erzählt, dass der, oder vielleicht meine Eltern oder keine Ahnung, dass der Schauspieler einen Pferdeunfall hat und im Rollstuhl sitzt. Und ich hatte zeitgleich zum ersten Mal irgendwie Star Trek geguckt mit Captain Kirk. Das war kurz bevor es schon Picard gab. Es muss irgendwie, weiß ich nicht, 88 gewesen sein. Da muss ich wirklich ganz klein gewesen sein. Und da gab es eine Folge, in dem der ehemalige Captain der Enterprise, Christopher Pike, in so einem Rollstuhl sitzt.
Oh ja, die Folge kenne ich so.
Und nur so zwei Lichter hat, mit denen er kommunizieren kann.
Ja.
Und ein krass verschmolzenes Gesicht hat. Und das hat sich in meinem Kopf zusammengemorpht, sodass ich sicher war, dass Superman auf jeden Fall in so einem Panzertank sitzt und so ein geschmolzenes Gesicht hat. Und dann zusammen aber mit diesem Superman-Film, den ich gesehen habe, wo er der mächtige König ist, war für mich total unsettling und verstörend und schlimm. Und das habe ich, jetzt wo du das sagst, kommt das wieder.
Superman ist auch nochmal ein ganz kurzes Beispiel für Zeitreisen, muss man ehrlicherweise sagen, weil vielleicht erinnerst du dich an die Szene.
Der fliegt ganz schnell um die Erde.
Ja, genau. Da ist nämlich seine Angebetete Lois Lane, stirbt, weil sie mit dem Auto in irgendeiner Sandgrube unten drin ist. Und dann kommt der ganze Sand rein und sie erstickt in ihrem Auto an dem Sand.
Und dann dreht sie wieder die Zeit zurück.
Das sieht er tickt ein bisschen aus und fliegt so häufig gegen des Uhrzeigersinns um die Erde.
Wie das Flugzeug.
Dass sie sich wieder zurückdreht, so dass sich dann auch alles, was in der Zeit passiert,
als ob die Erddrehung mit der Zeit zusammenhängt. Was für ein großer Quatsch.
Das ist richtig großer
Quatsch. Und ist das auch der Film, wo er einen Tanker irgendwie hochhebt, ein Schiff?
Oh, das weiß ich nicht.
Meeresboden oder so?
Nein,
Schiffswrack oder so?
Das erinnere ich gerade nicht. Das muss in einem späteren Teil gewesen sein. Ja, also das auch da. Thema Zeitreise.
Ich habe als Kind diesen Batman-Film mit Jack Nicholson gesehen. Mhm. Und am Ende hat er diesen Joker-Ballon mit dem Giftgas und die Leute sterben auf der Straße und krallen sich ans Batmobil. Das
ist das nicht der zweite Teil mit dem Pinguin?
Könnte auch sein.
Das ist, glaube ich, der zweite mit dem Pinguin.
Da ist ein Giftballon?
Ich glaube ja, aber ich bin mir auch nicht
sicher. Das war für mich eine der schlimmsten Erinnerungen. Du hattest mal, glaube ich, mich gefragt nach irgendwie Filmen, die mich verstört haben.
Ja, genau, Kindheitstraumata.
Da ist Batman in seinem Bett Fliegemobil, glaube ich, und zersticht dann den Ballon oder so.
Das ist der zweite Teil mit dem
Pinguin. Oh Gott, war das furchtbar. Danny DeVito, ne?
Danny DeVito als
Danny DeVito ist so ein geiler Typ,
ja,
oder?
Ja, definitiv. Der ist so klein, der ist 1,49 oder so, 1,48.
Richtig toller Typ.
Und ein super guter Schauspieler.
Der lebt immer noch. Der zuletzt Always Sunny in Philadelphia gemacht.
Und er ist schon, glaube ich, seit vielen Jahren eher so hinter der Kamera als Produzent tätig. Mhm. Da ist er, glaube ich, ganz erfolgreich. Geil. Führt bestimmt ein gutes Leben, Danny DeVito. Ah, geil. Weißt du, was ich nochmal erzählen wollte? Wir haben ja auch vor einigen Folgen über Jack Nicholson gesprochen.
Ja.
Hast du gewusst, dass Jack Nicholsons Mutter, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich das auch richtig rum sage, Jack Nicholsons Oma ist seine Mutter. Wie kann das passieren? Ich sag dir, wie es passieren kann. Seine Tante ist nämlich seine Mutter. Es ist nämlich so, dass Jack Nicholsons Mutter, als sie schwanger mit ihm war, 17 Jahre alt war.
Ja.
Ich glaube, sie wurde von irgendeinem so einem Militärangehörigen geschwängert, der danach wieder irgendwie abgedampft ist. Und dann war das aber zu einer Zeit, wo es nicht gut kam, als unverheiratete Frau ein Kind zu haben.
Ja.
Und daraufhin hat dann die Mutter von Jack Nicholsons biologischer Mutter gesagt, okay, dann tue ich jetzt so, dass, als wäre es mein Kind.
Ah.
Und dann haben sie so diese Lüge aufgehalten, und zwar aus Sicht von Jack Nicholson für 27 Jahre.
Ah.
Also die ersten 27 Jahre.
Und dann kam raus, dass es seine Oma und nicht seine
Jack
Mutter.
Von Jack Nicholsons Leben dachte er, seine Oma ist seine Mutter.
Und was sagt er über seine Mutter? Das ist seine Tante?
Dann seine Tante. Als wäre das seine große 17 Jahre ältere Schwester. Ist das nicht krass?
Ja, das ist krass.
Das muss ein ziemlicher Schock gewesen sein.
Also in dem konnte er noch besser schauspielen.
Ja, deswegen hat er immer so kaputte Charaktere gespielt. Ja, er ist ein geiler Typ.
Das bewegt mich ein bisschen. Diese ganze Zeit, dieses Zimmer bei meiner Oma da oben und dieser Fernseher,
ja.
Da haben wir auch einfach, wir haben sehr häufig bei denen geschlafen auch irgendwie. Mhm. Und dann haben wir da MTV geguckt, und zwar in der Zeit, als MTV noch nicht kein deutschsprachiges Programm hatte.
Mhm.
Und das war so
frühe
geil.
90er.
In der Zeit, dann gab es da Beavis und Butthead, und dann gab es ja diese ganzen Musikvideos, und zwischendurch kamen diese englischsprachigen Moderatoren, und es war einfach viel zu cool für mein Gehirn. Das war einfach so, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so eine Art von, das hatte sowas von Subkultur, überhaupt Kultur, von der Sache, die ich auch noch irgendwie geil fand, und ich erinnere so gut, dass dann kamen ja auch die ganzen Musikvideos wieder. Irgendein Aerosmith Musikvideo muss es gewesen sein, dann guckte man immer auf die Einblendung, und dann kam unten der Künstler und das Dings da, der Song drunter, wo irgendwie eine Inline Skate Roller, wie heißt das, Rollschuh fahrende Girl über so eine abgefuckte Straße fährt und so einen Rückspiegel von einem Auto abschlägt oder so.
Mhm.
Und dieses ganze Ding, ich komme halt aus einer super heilen Community-Welt, Familie, das hat mich so angeturnt alles. Ich fand es so geil, das war alles so anders als alles, was ich hier gesehen habe, dass es überhaupt einen Zeichentrickkram gab, der so wie Beavis und Butthead war, der so abgerockt und hässlich war. Und wir haben auch nicht verstanden, konnte kein Englisch.
Ja.
Und ich habe da dran gehangen, als wäre es das Fenster in eine geilere Dimension.
War es ja auch.
War es auch. Und dann kam Markus Kafka und Mola Adebisi. Und dann wurde alles irgendwie Markus verträglicher.
Kafka kam aber erst deutlich später. Mola Adebisi war Viva.
Ich weiß, richtig. Aber irgendwann, und ich fand, das ist komisch, aber als es die Umstellung gab auf deutsches MTV, habe ich das als Kind, obwohl ich kein Englisch konnte, als Verlust empfunden.
Tatsächlich.
Weil, also einerseits war es sozusagen irgendwie cool, aber andererseits hat es für mich diese Exotik genommen.
Mhm, verstehe.
Also überhaupt ein Fernsehprogramm zu gucken, das nicht deutsch war und irgendwie so, mir andere Dinge präsentiert hat.
Ein Fenster in die Welt wurde dir verschlossen, dadurch, dass es dann wieder regionaler wurde.
Ich glaube auch, dass daher irgendwie meine Affinität zur Rockmusik kam, weil das MTV sehr rocklastig war damals. Da gab es dann Alien, nicht Alien Ant Farm, wie hieß es? H-Blocks. H-Blocks war eine deutsche Band, das kann nicht sein. Aber Rising High, das ist auch die Zeit gewesen. Mit diesem geilen Kakerlaken-Video.
Ist das die Band oder der Titel des Songs?
Rising High ist der Titel des Songs von H-Blocks.
Rising High, Rising High.
Geil, Offspring und alles, das war fantastisch.
Jetzt sind wir wieder beim großen Thema Musik. Ach, Musik ist so toll. Ich habe heute wieder festgestellt, ich habe mich ja eigentlich ausschließlich darauf beschränkt, bei so Fahrradwegen Podcasts oder Hörbücher zu hören, oder aber eher Podcasts. Und jetzt habe ich aber die letzten paar Tage, wenn ich unterwegs war, dann mal wieder vermehrt Musik gehört. Und es geht mir so viel besser, also nicht, dass es mir schlecht ging, aber es macht mir so viel gute Laune und so eine gute Stimmung, wenn man einfach auch noch bei diesem eigentlich ja geilen Wetter so schöne Musik hört, die dazu führt,
dass es gut geht. Da fange ich jetzt auch wieder mit an, mit Alben runterladen und so, das ist richtig toll. Ich höre gerade die Thermals rauf und runter.
Und das macht richtig Spaß.
Ich habe jetzt eine große Sehnsucht nach den späten 80ern.
Da kommen wir nicht mehr hin.
Da gab es dieses, von wem war Michael Jackson, das Video mit George Wendt, der später bei Cheers Norm gespielt hat, und Macaulay Culkin.
Black and White.
Das Video, die Videos waren auch so anders. Das waren halt richtig, Michael Jackson, das ist ja sowieso krass übertrieben. Aber das waren halt so kleine Stories, die da erzählt wurden.
Kannst du noch gut Michael Jackson Songs hören? Also kannst du gut irgendwie so
des
Menschen vom Künstler trennen oder vom Produkt trennen?
Das Ding ist, dass ich einfach keine Michael Jackson Songs höre. Also Michael Jackson findet nicht in meinem Alltag statt. Mhm. Deswegen stellt sich mir die Frage nicht. Aber jetzt, wo ich diesen Flashback habe in den 80ern und ich an Axel Müller und seine Michael Jackson Posterwand denke und diese ganzen Musikvideos, ich weiß nicht, ob ich es glorifiziere, aber plötzlich habe ich eine große innere Wärme für diese ganze Zeit und diese ganze Kultur.
Die 80er waren toll.
Michael Jackson halt voll rein.
Ganz
in den 90ern fand ich die 80er total doof, weil ich die völlig überkandidelt und aufgetagelt und künstlich mit ihren Farben und ihren Synthes und so.
Ja, auch einfach veraltet.
Unnatürlich.
Da fühlte es sich einfach irgendwie an wie etwas, was vorbei ist und
es
nicht
ist
mehr wiederkommt.
Aus heutiger Sicht ist es ganz schön viel schwarz-weiß, Macho-Kram, Scheiß gewesen, Actionhelden, sehr männerdominiert.
Geil.
Duke Nukem, Bruce Willis und der Terminator.
Ich habe heute, das passt ein bisschen auf das Thema von vor ein paar Folgen, wo du gesagt hast, dass es auch so...
Auch Madonna übrigens.
Auch im linken politischen Spektrum manchmal so Dinge gibt, wo du einfach irgendwie nicht mehr mitgehen magst, obwohl du dich politisch links positionieren würdest. Und da war ein Text in der Zeit vor ein paar Tagen, gestern, keine Ahnung, wo es darum ging, dass es jetzt in Portland, die ja bekanntermaßen unter schweren Demonstrationsexzessen leiden, aus beiden Richtungen sozusagen, aus beiden Lagern, dass es da jetzt gerade irgendwie einen krassen Shitstorm darauf gibt, dass auch, glaube ich, wahrscheinlich wieder aufgrund eines Jubiläums in einem Kino der Kindergartenkorb gezeigt wird. 30-jähriges Jubiläum. Und da wurde sich halt vom linkspolitischen Spektrum stark drüber geärgert, weil, also nur mal kurz, um wieder
Arnold Schwarzenegger.
Um dafür zu sorgen, dass alles verstehen. Arnold Schwarzenegger spielt im Kindergartenkorb einen Polizisten, der sich in einen Kindergarten einschleust, ich glaube als Erzieher, undercover, um irgendwelche Drogenhandel aufzudecken. Das ist eine heitere Familienkomödie.
Ja.
Und da wird sich jetzt aktuell drüber aufgeregt, weil das als Polizeipropaganda klassifiziert wurde, dass jetzt der starke weiße Mann als Polizist die kleinen Kinder retten muss. Und das geht dann gar nicht den Kindern, wenn sie aufwachsen, so ein Bild von der Polizei zu vermitteln, dass sie der große strahlende Held ist. Und das gerade in der aktuellen Zeit, da muss man gegen protestieren. Und dieser Text hat das auch, ich sag mal, höchst kritisch, ironisch betrachtet. Und
da bist du mit dem Text mitgegangen.
Total. Ja, ja. Absolut damit mitgegangen, weil, also...
Das ist eine ähnliche Diskussion wie mit Otto der Film.
Wobei bei Otto der Film finde ich die
ja, da ist halt der Grund, Rassismus drin.
Genau, den weil Grund
der Kindergartenkopf ist es auf jeden Fall keine Polizeiverherrlichung.
Genau, Grund der Empörung finde ich danach vollziehbar. Ja, okay. Und beim Kindergartenkopf ist es wirklich einfach was Harmloses. Und genau das ist etwas, da fliegt ein Hubschrauber.
Warum fliegt jetzt ein Hubschrauber?
Vielleicht ist das Glöggel, der uns hier zuguckt bei der Aufnahme.
Das ist aber wirklich ungewöhnlich, dass jetzt ein Hubschrauber hier lang fliegt.
Rettungshubschrauber kann jederzeit.
Ja, das könnte sein, das stimmt. Sehr wahrscheinlich. Aber der fliegt zu hoch dafür, oder?
Ja, wer weiß, von wo der kommt oder wo der hin
ist. Wir haben doch hier überall Start und Lande. Naja, ist ja auch scheißegal, warum dieser Hubschrauber jetzt hier lang fliegt.
Wir waren mal an der Schwarzen.
Ja, ich und dabei, im Kindergarten.
Dabei kommen. Nicht und der Fatz. Werden. Genau, und nicht der Fatz, der Zeit. Und die Zeit hat in dem Artikel, das war halt so ein Meinungsbeitrag, und da hat der Autor, dessen Namen ich gerade nicht kenne, sehr treffend gesagt, es ist ein bisschen die Zeit, wo es keine Harmlosigkeiten mehr gibt.
Ja.
Und das wurde angeprangert. Ja. Und ich finde auch zu Recht. Es gibt häufig, also man muss immer genau hinschauen. Und wie gesagt, bei Otto finde ich es nachvollziehbarer. Aber bei solchen Sachen wie dem Kindergartenkorb, einfach nur, weil der Held ein Polizist ist, muss man jetzt nicht den Film, generell in Frage stellen.
Und Arnold würde jetzt sagen, come on. People.
Let's go
it's
to
a,
the...
It's a comedy.
Let's go to the chopper.
It's a comedy.
Genau.
We got more pressing issues to deal with.
Und da hätte er vollkommen recht mit. Man muss seine Energie nicht auf so einen Schwachsinn verwenden. Das tut wirklich heutzutage keinem mehr weh.
Ja,
und
es schreckt im Zweifel mehr ab. Das ist ja auch das, was ich damals an der Uni so mitgenommen habe von diesen ganzen aufgeregten, sehr linken Leuten, dass die sich in Kämpfen verheddern, die man nicht führen muss. Also du das ist einfach an anderer Stelle. Nein, ich habe die Röstzwiebel nicht in meine geilen Aufbrühnudeln gepackt.
Oh.
Hab mir extra mit rausgeholt.
Ist doch eine schlechte Podcast-Folge im Nachhinein.
Jetzt ist sie ganz schlecht, aber sie geht zu Ende langsam.
Sie geht langsam
sonst
zu Ende.
Sonst wird sie zu lang.
Ich finde... Ich
könnte noch ohne Ende weitergehen. Diese 80er lassen mich nicht locker.
Oh, wir können sehr gerne. Du kannst gerne als nächstes Thema die 80er mitbringen.
Alles über die 80er.
Dabei.
Finde ich, machen wir nächstes Mal, denn das ist wirklich so... Dass mich das super fasziniert. Und
weißt
gerade,
du,
weil ich da so ein Kind war und das alles nicht
weißt so du, was mich jetzt schon, worauf ich mich jetzt schon freue, dass du und auch ich diesen Gedanken vergessen haben werden, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Und dann bringst du irgendein anderes Thema
rein.
Mit.
Oh, okay. Ich schreib's mir jetzt hier rein.
Du cheatest.
Ja. Alles über die 80er. Tuned auch nächste in zwei Wochen wieder ein, wenn die beleuchteten Brüder über die 80er reden. Ich könnte jetzt noch stundenlang aus meinem Handy Sachen und aus meinem Gehirn Sachen vorlesen, aber es ist zu spät dafür.
Ist auch, glaube ich, nicht so richtig geil, in jeder Folge zu sagen, wie viel mehr Content man
das
hätte.
Das stimmt. Ich bin sowieso erstaunt darüber, wie wir beide sehr, sehr transparent und oft unsere Handynotizen erwähnen, anstatt einfach über die Themen zu reden und das so nebenbei zu machen.
Ja.
Aber komischerweise stört es mich beim Hören meistens nicht. Ich denke, was würde mich stören, aber da stört es mich nicht. Trotzdem fände ich es cooler, wenn wir einfach so tun würden, als hätten wir keine Handy-Notizen. Und ich muss sagen, in dieser Folge, ich glaube, ich habe eine einzige Sache mir daraus gezogen. Das war der kleine Däne.
Der kleine Däne. Ich habe mir auch
alles,
nur eine Sache
rausgezogen. Alles über Zeitreisen und den kleinen Däne. Oder Mizimango.
Weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, was meine Sache war. Ist auch egal. Jedenfalls finde ich, dass wir einen ganz guten Modus gefunden haben. Und dazu noch mal eine kleine Rückmeldung, die ich neulich bekam von unserem Hardcore-Fan Anne. Wo ich mich ein bisschen beschwert habe, dass irgendwie keine inhaltlichen Rückmeldungen mehr kommen.
Ja.
Oh, da muss ich auch gleich noch eine zweite Sache zu sagen. Ich halte mich kurz. Dann
kommt eigentlich die Zerstörung der Karosserie.
Welche Karosserie?
Dein Geburtstagsgeschenk.
Ach so, da können wir vielleicht außerhalb des Podcasts drüber reden, über private Termine. Was ist los mit
dir? Ich vergesse immer, dass wir im Podcast sind. Also zwei Stories von Anne.
Nicht zwei von Anne, aber zwei, die ich noch kurz erwähnen möchte. Erstens, Anne hat einmal rückgemeldet, dass es in nächster Zeit nicht viel rückzumelden gibt, weil sie sagt, sie findet, wir haben einen guten Modus gefunden, der nicht mehr viel
sie will uns nicht mehr feintunen.
Beitrag erfordert. Sie will uns nicht mehr feintunen.
Sie sitzt auf der
Tribüne. Mir war gar nicht bewusst, dass sie uns feintunen möchte, aber offensichtlich
hat sie es getan.
Vielleicht hat sie es getan. Ich weiß es nicht. Ist gut möglich.
Anna, du hast uns gut eingestellt.
Letztlich war da ein Kompliment an unsere Qualität drin, wie du ja von selber auch schon privat hier zwischen uns festgestellt hast. Und das Zweite ist, eine andere liebe Freundin, hat sich neulich wahnsinnig darüber amüsiert, dass ich nicht wusste, wie man Kartoffeln richtig kocht. Und hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Man meinte, das lernt man doch als Kind ins kalte Wasser. Und ja, vorher Salz dran. Und dann habe ich halt gesagt, nee, warum denn Salz dran? Weil Kartoffeln ziehen das ja irgendwie immer so auf. Und man kann so viel Salz, wie man will. Es schmeckt nicht nach Salz.
Ja.
Und dann hat sie halt erzählt. Und das war mir völlig neu. Das war wie so eine Mind-Explosion in meinem Kopf, dass wenn man die kalten Kartoffeln salzt, dann können sie es annehmen, wenn sie aber schon ins heiße Wasser geschmissen werden, dann halt nicht. Und dann habe ich erst zum ersten Mal verstanden, warum man zu Salzkartoffeln sagt.
Nee. Warum?
Ja, weil es Salzkartoffeln sind. Aber nur Kartoffeln, wo ganz viel, die nach Salz schmecken, weil man sie gesalzt hat, als sie noch im kalten Wasser waren und dadurch den Salzgeschmack annehmen konnten. Weil wenn man kochende Kartoffeln salzt, dann sind sie nicht salzig.
Wollen die das nicht mehr haben?
Dann wollen die das nicht mehr haben.
Das musst du mir nochmal chemikalisch erklären.
Sind die Poren sind dazu.
Also, das ist so eine Fleischtheorie, die auch falsch ist mit den zu den Poren, aber das ist egal. Jetzt hat was geklingelt bei mir. Papas Arrugadas.
What?
Papas Arrugadas.
Kenn ich.
Papas Kartoffeln Arrugadas. Keine Ahnung, what the fuck, Spanien. Auf den Kanarischen Inseln. Genau gesagt, auf Lanzarote habe ich die Papas Arrugadas kennengelernt. Das sind kleine Kartoffeln, so wie diese Drillinge.
Mhm.
So, ich glaube, noch ein bisschen kleiner, so richtig. Mit Schale. Und zwar einer Salzkruste an der Schale. Und dazu gibt es immer einen grünen und einen roten, eine grüne und eine rote Salsa.
Mhm.
Und die bestellst du dir da und dippst sie da rein und die schmecken geil. Und ich habe die im Urlaub gegessen und fand sie geil. Und habe es dann wieder vergessen. Und irgendwann habe ich ein Rezept bekommen, weil ich irgendwie Tapas machen wollte, zu irgendeinem Anlass. Und da waren Papas Arrugadas und man dachte, geil, die kann man auch selber machen, na klar. Habe ich das gemacht und es ist richtig geil. Und es ist nämlich irgendwie so, du schmeißt die Kartoffeln da rein mit richtig viel Salz und lässt das so lange kochen, bis das mit wenig Wasser, bis das ganze Wasser weg ist. Und dann haben sie wirklich diese heftig geile Salzkruste dran. Dann hast du einfach die Kartoffeln mit der Schale und drumrum ist komplett so eine weißliche, geile Kruste und es schmeckt so geil.
Und man braucht eigentlich so, nichts anderes.
Es ist genau dein Ding. Und du magst auch diese Dips, weil du diese, es ist Food for Tim. Das solltest du mal machen, wenn du irgendwie die Gelegenheit dazu hast, dieselbe zu machen oder irgendwo zu bekommen. Papas Arrugadas. Grüße gehen raus an
Teneriffa.
Tarifa. Die verbessernde, schockierende Zuhörerin der beleuchteten Brüder.
Ja.
An dich gehen sie raus, dass du jetzt gerade mir die Papas Arrugadas zurück ins Gedächtnis geballert hast, denn die mache ich bald.
Und so sieht man die Synergien zwischen uns und unseren Zuhörern.
Ja, und zwar werde ich bald, stehen zwei Kindergeburtstage an, einen Corona-bedingten Nachholgeburtstag, einen echten Geburtstag und an einem der Geburtstage mache ich Papas Arrugadas. Ich glaube, die Kinder lieben es. Ich mache die Salsas nicht so scharf und die Kartoffeln schön salzig.
Also man kann eigentlich als Hausregel festhalten, wenn ich es mag, mögen es Kinder auch.
Mhm.
In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Wir werden jetzt noch ein bisschen draußen hier unter freiem Himmel abhängen und freuen uns auf unsere nächste Folge in zwei Wochen. Und bis dahin, liebe Grüße von Francesca. Wir grüßen mal jetzt zurück. Das ist neu.
Ja.
Sonst sollen alle Zuhörer mehr grüßen. Jetzt werden
und empfehlt uns doch mal euren Haustier.
Das haben wir schon mal gehabt.
Ach, scheiße. Das hätte jetzt gut gepasst mit Francesca.
Vielleicht haben wir auch nur gesagt, grüßt eure Haustiere.
Ich finde jetzt mal Butter bei die Fische. Tache, das ist mal ernsthaft gesprochen. Wir machen, kokettieren immer damit und machen nur Späße. Empfehlt uns doch mal bitte wirklich weiter.
Ja,
ihr kennt doch bestimmt, überlegt, jetzt geht mal in euch und überlegt mal, wen ihr kennt, wirklich, von dem ihr glaubt, dass ihr diesen Podcast gerne hören würde. Dann nehmt ihr euer digitales Endgerät in die Hand mit irgendeinem eurer
Messenger-Dienste
eures Vertrauens und schreibt die an und sagt, Mensch, ich weiß, wir haben lange nicht geredet. tut mir auch leid. Und hier, ich habe auch noch immer noch die Messersammlung von dir. Kriegst du bald wieder. Aber eigentlich wollte ich dir sagen, hier ist ein Podcast und ich möchte dir den ans Herz legen, weil ich glaube, dass dir persönlich der gut gefällt. Das sind zwei gute Jungs. Hör mal rein. Da geht es um Doc Brown und seine Homies. Und alles wird gut.
Also ihr könnt euch merken, wenn ihr mit jemandem gut genug befreundet seid, um ihn nach seiner Messersammlung zu fragen, dann ist eure Freundschaft auch stark genug, diese Empfehlung unseres Podcasts zu überstehen. Okay, also das ist doch jetzt mal ein Tipp an euch alle. Wir wären gern erfolgreicher. Wir freuen uns über jeden von euch, aber mehr ist immer besser. Bis in zwei Wochen. Ciao.
Tschüss. Din, 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 din. Din. Wir haben keinen Endjingle.
Nee.
Die beleuchteten Brüder im Ohr
sind weg. Sagen tschüss.